Wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin, live von der Gamescom. Ich sage, warum sage ich immer live? So ein Blödsinn. Weil wir hier auf der Gamescom sitzen vielleicht. Hallo Daniel.
Live aufgezeichnet.
Ja, hi Daniel.
Guten Morgen, guten Abend.
Guten Abend. So, Tag 3 für uns auf der Gamescom, der erste Besuchertag. Heute ist Donnerstag und wir haben noch ein bisschen Nachtrag von gestern, glaube ich, gell?
Das stimmt, weil ich habe gestern Abend mit Entsetzen festgestellt, dass ich noch ein Spiel vergessen habe, was eigentlich durchaus erwähnenswert ist. Und zwar Divinity Original Sin. Ist jetzt gar nichts Neues, weil es gibt schon ein bisschen länger für PC.
Das war ein runtergefallenes Mikro, links hier. Dein Blick gerade.
Gibt's schon ein bisschen länger für PC. Kommt aber jetzt nochmal als Enhanced Edition für die Konsolen raus.
Ganz kurz neues Meme. Daniel drops things.
Ich hab's nicht gemacht, ich hab's Ding nicht mal angefasst.
Erst das Glas, jetzt die Tasca.
Also wie gesagt, gibt eine Enhanced Edition für PC und ich glaube damit auch erst, ja genau, damit erstmals auf PS4 und Xbox One und so, also die neuen Konsolengenerationen und mit allen, wie sagt man da, allen DLCs mit dabei und ist im Grunde eigentlich ein relativ einfach zu erklärendes Spiel, ist halt ein Diablo, also ein isometrisches Action-Rollenspiel.
Ja, ist eigentlich mehr wie Baldur's Gate, glaube ich, oder? Nicht so sehr Action.
Das stimmt, also weniger Hack and Slay, sondern eher mehr Magie, so Elementareffekte einsetzen. Es schaut extrem überfordernd aus und extrem komplex. Ich glaube, das Problem war auch in der Präsentation, die der Entwickler gezeigt hat, die war relativ spät im Spiel oder zumindest hatten die da alles freigeschaltet. Und dann war der ja ständig so, ja und jetzt wechsle ich zu dem Charakter, jetzt mache ich hier das und der hat Magic Pockets, dann gebe ich ihm dies. Jetzt kann er diesen Eis-Effekt irgendwie auf das Monster anwenden. Jetzt zünde ich hier die Ölwolke an und es ging so zack, 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 dass du irgendwie überhaupt nicht realisiert hast, was da gerade passiert. Aber es sah auf jeden Fall sehr spannend aus, weil es hat nämlich Koop. Und es hat besseren Koop, man höre und staune, als Diablo, also lokalen Koop, weil sie nämlich diesen Lego-Splitscreen haben.
Ah, geil.
Also sprich, du läufst nebeneinander her und sobald du, wenn du in der Nähe bist, hast du ein Bild und sobald du voneinander dich entfernst mit den zwei Charakteren, reißt das Bild so in der Mitte auseinander, aber nahtlos mehr oder weniger.
Okay, cool.
Und das ist eine sehr coole Sache und viel besser als Diablo. Jeder kann sein Inventar unabhängig vom anderen verwalten.
Halleluja. Hast du ein PS4 oder Xbox One auch? Oder?
Beides.
Ja, also neue Konsolen.
Genau.
Aktuelle Konsolen. Ja, da freue ich mich sehr drauf, weil ich habe das Spiel seit einem Jahr oder was das schon raus ist, auf in meiner Steam-Library installiert und denke immer so, oh, jetzt heute spiele ich es mal, heute spiele ich es mal, weil ich es schon die ganze Zeit im Podcast vorstellen will. Aber dann denke ich immer, oh, jetzt muss ich irgendwie Windows booten und auf meinem Mac läuft es nicht gut. Und deswegen umso besser, wenn es dann für die Konsolen kommt, weil habe ich Bock drauf. Ja. Ein richtig schönes Spiel, ja.
Und ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist wirklich so ein 80-Stunden-Monster. Ja, ja. So, da wirst du ewig lang rumspielen können. Also, ja, glaube ich, für Rollenspiel-Fans. Gut, du Nachtrag? Hast auch noch einen Nachtrag.
Ich hatte auch noch einen Nachtrag, und zwar habe ich Mad Max vergessen gestern.
Ach so.
Das habe ich auch angespielt.
Das ist ganz praktisch, weil ich habe es nämlich heute gespielt, dann kann ich da auch noch Kleines dazu sagen. Ja.
Also Mad Max, nicht das Spiel zum Film, sondern ein eigenes Spiel von den Leuten, die auch Just Cause gemacht haben. Und sieht auch im ersten Augenblick so ein bisschen aus wie so ein Just Cause, aber nicht ganz so übertrieben wild.
Ja.
Aber es hat trotzdem sehr viel Ähnlichkeiten, wenn du halt mit dem Auto da rumfährst. Du kannst in der Open World alles Mögliche entdecken und machen. Was die Entwickler betont haben, es ist ein eigenes Mad Max, aber im gleichen Universum, aber eine andere Story, andere Charaktere, also eigenständiges Mad Max-Interpretation. Aber so diese Grundzüge sind trotzdem gleich. Mit der großen Änderung, dass halt die. Es gibt nicht dieses eine klassische Auto wie in den Mad Max-Filmen, sondern eben diese customizable Cars. Also du fährst in dieser Landschaft rum, sammelst Gegenstände, Loot und kannst ja dann eben deine Welt irgendwie so zusammenbauen und dein Auto. Das Auto customizen habe ich mir komplett übersprungen, da hatte ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Und bin dann gleich mal los und bin in dieser Open World rumgefahren. Und wie hat es dir gefallen? Also du hast es auch gespielt?
Ja, ich habe schon mal als erstes mit Vergnügen festgestellt, dass das Fahren gleich mal 100-mal mehr Spaß macht als bei Batman.
Ja.
Weil man halt...
Fand ich nicht.
Doch, weil man halt, ich finde, es macht halt mit so einem Dirt-Wagen über so Sandpisten zu brettern und immer so in jeder Kurve slidest du halt so ein bisschen, das macht schon viel mehr Spaß, finde ich. Und dann habe ich halt, also wenn du das erste Mal irgendwie so einen Passanten mit dieser Harpune abschießt und der dann so an dir vorbeifliegt, dann, also dann macht es richtig Spaß. Das Einzige, was ich so komisch und fummelig fand, war so ein bisschen diese Shooter-Passage hier nachkam. Oh ja. Also irgendwie, die war so total komisch, weil man hat nicht die klassischen Trigger-Tasten zum Schießen, sondern man muss dann irgendwie
mit der Kreistaste schießen.
Mit der Kreistaste schießen und die Erklärung war, das ist dann die gleiche Steuerung wie im Auto. Ja. Also beim Auto gibst du halt mit den Schultertasten Gas und schießt dann mit der Kreistaste. Und damit du nicht jedes Mal umdenken musst, haben sie das auch so gemacht, wenn du aus der Third Person dann, quasi wenn du aus dem Auto ausgestiegen bist, dann Third Person steuerst. Aber
das hat mich auch komplett aus der Bahn geworfen. Ich kam damit erstmal gar nicht klar, aber auch innerhalb des Autos nicht so richtig. Was ich aber sehr cool fand, im Auto macht es, wie du gesagt hast, wenigstens Sinn, weil da sitzt ja wirklich ein anderer Typ, so ein Outlander, keine Ahnung, wie die heißen in dem Spiel, sitzt auf deinem Dach, so ein Mutant, würde ich jetzt mal sagen, so ein mutierter Menschartiges Wesen.
Du hast so ein Pickup, also ich hatte so ein Pickup, da sitzt der halt quasi hinten auf dieser Ladefläche von dem Pickup.
Und der schießt, also Mad Max schießt dann mit den, du kannst auch als Mad Max schießen, dann hast du die Handfeuerwaffen, aber du kannst dann eben die Waffen wechseln und hast dann eben diese Harpune und der schießt hinten mit dieser Harpune. Und dann hast du eben auch so dieses Mad Max, Just Cause-artige, dass du zum Beispiel Wachtürme einreißen kannst mit der Harpune, indem du die halt da befestigst und dann fährst du halt rückwärts und dann stürzt irgendwas ein. Ja. Oder
die Harpune ist an so eine Seilwende, glaube ich, gebunden. Genau, die kannst du noch einfach einrollen und dann reißt es halt auch irgendwas weg oder so.
Und was ich aber richtig cool fand, wenn du aus dem Auto aussteigst, manchmal war mein Auto dann zu beschädigt, dann musste ich aussteigen, das ist dann auch gleichzeitig der Mechaniker von dem Auto. Und dann hüpft der vorne auf die Motorhaube und fängt an, dein Auto zu reparieren, während du dann halt noch so die Bad Guys abschießt.
Ah, okay.
Also wenn du in so Streetfights gerätst.
Ja.
Ja, und dann dein Auto fängt dann an zu brennen, dann sagt er, get out. Dann hast du so einen Countdown.
Ja.
Dann musst du raus und während du dann eben das Auto beschützt, repariert er und löscht das Feuer.
Okay.
Das ist sehr witzig.
Was aber wieder richtig Spaß gemacht hat, finde ich, war das Kämpfen. Weil du hast diese klassischen...
Nahkampf meinst du? Oder?
Genau, die Nahkampf. Du hast diese klassischen Quicktime-Counter-Moves.
Ja.
Also sprich, wenn du angegriffen wirst... Genau, ja. Ja, aber es ist nicht ganz so Free-Flow-mäßig, dass du dann hin und her fliegst, sondern im Regelfall eher so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig. Die stehen halt um dich rum und greifen dich so der Reihe nach an und du versuchst dann halt immer zu kontern. Aber ich meine, ja gut, sind wir ehrlich, das ist ein Quicktime-Event, aber es schaut halt so verflixt geil aus und ist auch so verflixt so dieses, bei jedem Schlag denkst du dir nur so, so, weil der auch so richtig mit Schmackes zuschlägt und dann...
Die tun so richtig weh, die
Schläge. Genau, die tun richtig weh und dann nimmt das so ein Messer und rammt ihn das in den Hals und...
Das sind nicht so Bud Spencer-Kämpfe, sondern das sind so richtig,
richtig
harte,
brutal,
brutale Kämpfe. Und, aber weil du gesagt hast, nacheinander, es wirkte auf mich nicht so choreografiert wie so ein Batman-Spiel. Also der Flow war da nicht drin, sondern du musstest schon wirklich auch, wenn du jetzt an so einen Nahkampf-Move ansetzt oder an so eine Verteidigung, das kann schon sein, dass von der Seite nochmal einer kommt und dich angreift. Das ist mir nämlich passiert, wo ich auch so dachte, hä? Ich bin doch jetzt gerade hier in dieser Animationsphase, warum kommt da noch einer? Also es wirkte schwerer im ersten Augenblick.
Ja, habe ich jetzt gar nicht so festgestellt. Aber bei mir war es sonst tatsächlich so, dass ich halt das schon gesehen habe, jetzt greift. Also eigentlich wollte ich erst mit X diesen Execution-Move machen. Und dann habe ich aber gesehen, oh, der andere greift mich hinten an. Dann habe ich halt ganz schnell die Dreieck-Taste gedrückt zum Kontern. Und dann hat er sich einfach umgedreht und den anderen Schlag gekontert. Dann konnte ich halt diesen Execution-Move nicht setzen, aber...
Um es sich nochmal ein bisschen so vorzustellen, also es gibt eben diese Autopassagen, dann fährst du einfach in der Welt rum, fährst zu Missionspunkten oder entdeckst irgendwelche verlassenen kleineren Gebäude, machst da so kleine Scharmützel, klaust dir dann, manchmal, einmal habe ich so einen Wachturm eingenommen, da war dann halt frisches Benzin, damit du mit dem Auto wieder eben weiterfahren kannst.
Ja, das ist ja eh dieses Mad Max-Thema, das ist immer Kampf ums Benzin und
aber
so.
Eben dadurch, dass es diese Mad Max-Waste, also Ödland-Atmosphäre hat, passt es auch mit so irgendwo hinzufahren, um dort was einzunehmen, um dann zum Beispiel eben mehr Benzin wieder zu haben oder mehr Munition. Also ich hatte total den Munitionsmangel, weil ich am Anfang dachte, ja, in der Demo brauche ich bestimmt keine Munition irgendwie aufzusammeln. Und dann hatte ich irgendwie, als ich dann in dem Gebäude war, um das zu stürmen, gar keine Muni mehr und musste mir dann irgendwie sonst wie behelfen.
Ja.
Und dann kommst du auch an so einem kleinen Brunnen vorbei, dann tankst du halt wieder Wasser auf. Ich glaube, dass dieses Open-World-Prinzip zusammen mit Mad Max ganz gut funktioniert in diesem Setting. Weil halt wirklich jedes Loot irgendwie wertvoll dann scheint.
Ja, dafür habe ich jetzt noch zu wenig gesehen, um da irgendwie eine qualifizierte Aussage drüber zu treffen. Aber
ich glaube, dass es in die Richtung geht, so was das Spielkonzept sein möchte. Eben so ja, Kunden Sachen einsammeln und dich dann verbessern, um dann für Story-Missionen gewappnet zu sein.
Absolut,
ich
hab, ja.
Ich habe da eine Story-Mission gemacht, die hast du wahrscheinlich auch gemacht mit diesem V8-Motor.
Weiß ich gar nicht, gibt es da mal einen Motor?
Also das Hauptziel war so einen neuen Motor, da gibt es noch Gerüchte, dass bestimmte Banditen so einen V8-Motor haben und den willst du halt haben.
Das war das so dann erst, wo man dann draußen diese Katapulte springt?
Genau.
Ja, dann genau, war das das Gleiche, ja. Das war eigentlich ganz cool, weil man da mehr oder weniger halt am Anfang erst mit dem Auto so ein bisschen Chaos gestiftet hat, dann ist man rumgefahren, hat halt immer mit der Harpune diese, da standen so, das waren so umgebaute Trucks, die gleichzeitig oben so Katapulte drauf haben und immer so Feuerkugeln haben die, glaube ich, rausgefeuert. Und die musstest du halt dann mit der Harpune irgendwie erst quasi schussreifen, wie sagt man da, abschussreif machen. Indem du irgendwie die Panzerung mit der Harpune weggerissen hast und dann konntest du die Waffe umschalten und hast halt dem Typen hinten drauf gesagt, jetzt feuer da drauf.
Während um dich rum aber überall noch Kämpfe tobten. Also
genau.
Die haben mich auch angegriffen. Und auch um diese Mad Max-Atmosphäre aufzugreifen, sehr viel Zeitlupe. Also immer beim Anvisieren, egal ob mit der Harpune oder mit der Schrotflinte, verlangsamt sich die Zeit. Und du hast eben sehr viel Zeit, dann mit der Harpune zum Beispiel auszuwählen, möchtest du jetzt von dem gegnerischen Auto zum Beispiel auf den Reifen schießen, dann kannst du mit der Harpune wirklich den Reifen wegziehen. Das ist mein Lieblingsmove gewesen. Und dann fängt halt das Auto an zu schlittern.
Ja.
Oder du hängst es halt vorne an der Stoßstange und ziehst es dann so mit dir mit. Oder du schießt halt hinten den Fahrer ab. Ja, und so ein bisschen wie bei Fallout quasi mit diesem Anvisieren von verschiedenen Segmenten, aber halt in Zeitlupe und nicht mit Stillstand.
Ja. Genau. Also es sah vielversprechend aus. Man muss halt mal abwarten, wie die Open World dann mit Inhalten gefüllt ist. Und ob man sich dann wirklich in diese komische Shooter-Steuerung reinfummeln kann.
Ja, das ist eine Meinung, ja. Es war ein bisschen, ist bei so Gamescom-Demos immer schwer, weil man halt so reingeschmissen wird und man nicht von Anfang an dieses Spiel spielt, wo dann solche Elemente meistens ja auch erklärt werden. Genau, aber ich freue mich drauf. Also könnte vielversprechend werden. Bist du auch in diesen Sturm geraten, den man aus dem Film kennt?
Nee, weil bei mir war das Problem, irgendwie am Anfang stimmte was mit der Demo nicht. Ja, dann mussten sie die Konsole neu starten.
Bei mir auch.
Ja. Und dann
ist ein bisschen besorgniserregend, weil das Spiel ja schon bald kommt.
Ich glaube, das hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern das ist einfach diese, also man muss sich das mal vorstellen, in der Gamescom,
wie lang das sind,
ja genau, da stehen die Konsolen dann halt oft in so einem Tisch eingesperrt unten und dann laufen die halt irgendwie 8-9 Stunden am Stück.
Länger.
Und und dann kommt es halt einfach mal vor, dass es einfach so Hitzeausfälle gibt, dass die einfach heiß laufen und sich dann irgendwie abschalten. Und das ist halt so, das will ich jetzt in dem Moment jetzt gar nicht irgendwie dem Spiel oder den Entwicklern ankreiden, da können die nichts dafür.
Aber wenn es bei uns beiden abgestürzt ist, kann an der Überhitzung liegen, ist vielleicht auch eine instabile Bild gewesen. Oft sind ja die Gamescom-Demos auch die gleichen, die bei LA gezeigt wurden.
Ja.
Also bei Witcher zum Beispiel hatte ich das mal, dass sie gesagt haben, wir sind eigentlich schon viel weiter, aber die Demo haben wir jetzt nicht nochmal neu exportiert, weil das ein Riesenaufwand ist, so ein Messedemo zu machen, der spielbar ist. Du musst ja einen Bereich abstecken, du musst manche Features ausblenden, weil sie noch nicht kommuniziert sind. Also von daher kann es auch daran liegen, dass jetzt diese Demo eben älter ist als der aktuelle Stand des Spiels.
Ja. Das kann auch sein, ja. Gut, wenn wir schon gerade bei Warner sind, ich habe noch Lego Dimensions angespielt, was ja jetzt quasi der Lego-Move ist, um auch auf diese Sammelfiguren Schiene aufzuspringen, dass du halt Figuren dann irgendwie auf so ein Podest stellst und dann sind die halt auch im Spiel. Und da habe ich mir jetzt gedacht, naja, brauche ich das jetzt für Lego auch nochmal so ungefähr. War dann aber echt überrascht, wie witzig das ist. Und diese Lego-Spiele sind ja eh immer ganz ulkig zum Spielen.
Ist das von den gleichen, auch von diesen
Traveler's Tale? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob die das wirklich programmiert haben. Aber sie nehmen natürlich viele Elemente daraus. Aber was halt sehr, sehr cool ist, ist, dass sie viel mehr mit dem Podest machen. Mhm. Also bei dem alten ist es halt so, dass du, nicht beim alten, Entschuldigung, ich meinte bei den anderen Spielen ist es halt so, da stellst du halt eine Figur drauf
Skylanders
und dann spielst du halt mit der,
oder,
genau,
oder
das war's
Amiibo
dann.
So, ja.
Und bei dem Lego Dimensions musst du halt ganz oft die Figur dann wechseln, weil es gibt verschiedene Bereiche in dem Podest. Und dann musst du die richtig aufstellen. Oder das Geilste, finde ich, du hast dann so ein kleines Batmobil. Und dann musst du im Spiel, damit du ein neues Feature bekommst, das Batmobil umbauen.
Ah, geil.
Und dann hast
also
du halt
echt umbauen, das Lego.
Genau, das sind echte Lego. Diese Figuren, die da drauf sind, sind auch echte Lego-Figuren. Da kannst du den Kopf so abmachen, wie man das halt kennt von Lego. Bei Batman kannst du halt diesen Batman-Helm abnehmen. Und
das Portal registriert, was du da gemacht hast, oder wie?
Nee, ganz ehrlich, das ist halt der Chip, der unten drin ist. Also das ist natürlich ein bisschen so Augenwischerei.
Ja, aber dass du das Batmobil umbaust, das erkennt das Spiel wie? Oder warum?
Ach so, Ja, jetzt wo du es fragst, gute Sache, aber keine Ahnung. Es war halt
wirklich, werden recherchieren.
Es war auf jeden Fall so, dass er gesagt hat, ja, jetzt brauchen wir halt das Batmobil, was diese zusätzliche Fähigkeit hat. Und dann kommt halt wirklich im Spiel auf dem Monitor so eine Umbauanleitung.
Ah, geil.
Wie so eine Lego-Anleitung. Und dann baust du dort dein Spiel, also dein Lego-Umding auf.
Und dann hast du dieses Feature im Spiel.
Genau, da hast du halt das, dann siehst du halt wirklich so blub, 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 sich auch im Spiel das Lego-Auto umbaut, also das Batman, Batmobil. Und dann kannst du halt damit rumfahren.
Das ist so eine Art von Spiel, also so wie die...
Ja, wie die klassischen Traveler's Tales. Okay. Also so, du läufst halt mit 3-4 Charakteren rum.
Also Action.
Genau. Du kannst mit 2 Spielern spielen, also du kann jederzeit kann einer reinjoinen, du kannst aber auch einfach auf Knopfdruck zwischen den verschiedenen Charakteren wechseln.
Okay.
Und sie haben halt, jetzt kommt wieder dein Ansatz, Everything is Awesome, sie haben halt diese ganzen, wie heißt die auch aus dem Film auch, die mit diesen, mit dieser gefärbten Haarsträhne und du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Die ist da zum Beispiel drin. Und dann habe ich halt ein Level gespielt, was dann halt, was ich voll geil fand, was ich überhaupt nicht mitgerechnet habe. Das war halt dann in diesem Portal-Universum.
Ja, ja, ja.
Und dann hast du halt Elemente von Portal, Elemente aus Lego The Movie und noch diese Bastelfiguren. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Idee. Ich fand das,
also das
deutlich cooler als
ich erwartet hätte. Hat der Trailer auch schon angedeutet, dass du quasi mit Batman in Zurück in die Zukunft und du triffst einen Ghostbuster oder irgendwie so.
Ja, genau. Die mischen da halt alles wild durcheinander. Dann taucht auf einmal Scooby-Doo auf und sowas. Also.
Aber das ist schon ein lineares Spiel quasi, eine Story, die erzählt wird. Du hast dann eine Mission in Scooby-Doo-Land oder
genau,
wie auch immer.
Ja.
Das ist dann nicht so, dass du sagst, ich muss mir jetzt ein Scooby-Doo-Playset kaufen, wie bei Infinity oder so.
Habe ich so nicht verstanden. Habe das schon so verstanden, dass du in diesem Starter-Pack, ich weiß nicht, wie sie es dann machen, wie sie es erweitern, aber er sprach immer von diesem Starter-Pack und weil ich dann auch gefragt habe, so, ach so, muss man sich dann die Lego-Steine für das Umbauen von dem Batmobil, muss man die dann dazu kaufen? Und dann hat er gesagt, nee, die sind im Starter-Pack schon mit drin.
Okay. Werden wir nochmal genauer angucken. Da wird sicherlich noch mehr kommen jetzt. Weil ich dachte eigentlich auch, dass die irgendwie, dass du vielleicht selber auswählst, welche Serie du jetzt spielen willst oder welches, in welchem Setting du dich bewegst oder so. Naja, mal gucken.
Ja. Also zumindest das, was ich gesehen habe, sah aber ganz cool aus. Spannend. Was hast du noch gesehen?
Lass uns über Ubisoft reden. Da haben wir ja gestern gesagt, dass du bei Ubisoft warst. Ich bin heute bei Ubisoft gewesen. Dann können wir den Blog jetzt machen. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Assassin's Creed Syndicate.
Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur For Honor und The Division gesehen.
Ja, okay. Dann ganz kurz. Assassin's Creed braucht man auch nicht viel zu sagen. Ich habe halt...
Wird halt mein FIFA.
Ja, genau. Das habe ich auch gemerkt. Irgendwie Assassin's Creed ist jetzt halt schon so eine etablierte Marke, dass du auch gar nicht mehr viel erklären musst. Ich habe halt ein Level gespielt mit der Frau, mit der Schwester von diesem Jacob. Ich weiß gerade leider nicht, wie sie heißt.
Ja.
Hat sich gut angefühlt, waren halt ein paar neue Features dabei. Sie hatte so eine Hookline, mit der sie sich quasi mit L1 auf so einen Turm hochziehen kann. Also so wie so ein Spider-Man-Schnur. Macht sie halt ein bisschen agiler und dann, was ganz witzig war, so neue kleine Sub-Ziele. Also ich hatte quasi ein Level, wo ich zwei... optionale Ziele hatte, da waren versteckte Wachen. Also spielt ja im viktorianischen London.
Ja.
Da hieß es, okay, zwei der Guards in dieser Tempelanlage, also in dieser kirchlichen Anlage oder in diesem Schlösschen oder was auch immer das war, die gehören zu dir. Und dann musste ich quasi zu denen erst hin und dann haben die mir eine Information gegeben.
Ach, das waren so Informanten, oder?
Genau. Ja. Und die schalten dann einen Special Kill frei für das eigentliche Ziel. Und dann kannst du quasi erst diese Hauptperson... Es war dann irgendwie so mit, du lässt dich dann absichtlich quasi gefangen nehmen und dann kommen aber die Wachen, mit denen du das abgesprochen hast und dann kommt halt ein mega super Kill-Move.
Okay.
Also quasi noch mehr so Freischaltmöglichkeiten oder Achievements. Aber ist halt Assassin's Creed. Also
ja. Ich glaube, das merkt man auch, das habe ich auch in der Halle gesehen, weil ich mir die anderen zwei Titel unten in der Halle angeschaut habe bei Ubisoft, also in der Publikumshalle.
Da ist auch nichts los bei Assassin's Creed.
Ist eigentlich ganz komisch, wenn man mit Leuten, die auf der Gamescom unterwegs sind, sagt, die Halle, dann weiß sofort jeder, was gemeint ist. Aber zur Erklärung, das ist dann halt der Publikumsbereich und nicht der quasi Businessbereich, wo alles ein bisschen runtergedimmt ist von Action und Lärm.
Manche sagen auch Himmel und Hölle, oder wie?
Ja, nee. Das kommt jetzt noch. Auf jeden Fall, und da hast du auch gemerkt, bei Assassin's Creed war gar nicht so viel los. Also da,
aber ein cooles Setup. Also die Messehalle sieht super aus.
Ja, das schon. Aber ich glaube, das ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil Leute sich halt nach dem mittlerweile, was ist denn das? Der mittlerweile das 6., 7. Teil oder sowas, sagen sich
da
halt alle.
Sich nicht mehr für an.
Genau. Warum soll ich mich denn da anstellen? ich weiß, was ich da bekomme, und die paar neuen Features, die da vielleicht drin sind, die will ich mir ja noch als Überraschung aufheben.
Ja, das macht auch keinen Sinn, sich da anzustellen, das verstehe ich auch. Also wie gesagt, wird glaube ich ganz cool, aber ist ja jetzt auch bald schon wieder soweit. Okay, dann mach mal For Honor.
For Honor, genau. War ich jetzt tatsächlich überrascht, was jetzt schon spielbar war. Das wurde auf der E3 erst angekündigt. Ja. Und normalerweise ist so dieser Rhythmus bei Ubisoft, ja, wir kündigen das auf der E3 an und dann ist aber erstmal nichts. Also das war jetzt irgendwie bei Division war das so, bei Watch Dogs war das so, dass dann immer hinten raus nichts passiert. Also im Sinne von, auf der Gamescom war dann erstmal nichts und erst nächstes Jahr auf der E3 gab es eine spielbare Version. Und da gab es aber schon eine. Und ja, es ist schwierig zu verstehen, so ein Spiel, weil es halt wieder so ein Multiplayer-Ding ist. Und Multiplayer ist dann gerade auf Messen sowieso nochmal deutlich schwieriger, weil du kannst das Spiel nicht, verstehst es nicht. Du spielst mit drei anderen Leuten zusammen, die das Spiel nicht verstehen, nicht checken, gegen vier andere Leute, die das Spiel nicht checken. Und dann ist halt meistens, also Teamplay existiert halt überhaupt nicht, sondern alle laufen halt rum wie so ein aufgescheuchter Haufen. Ich habe jetzt aber endlich mal verstanden überhaupt, wie das Spiel funktioniert, wie es gedacht ist und wie man es halt auch steuert. Also das fand ich aber eigentlich ganz cool, dass du so immer in die richtige Richtung blocken musst. Also du kriegst angezeigt, wo der Gegner gerade steht.
Ganz kurz nochmal, um die Leute abzuholen. Es ist ein du kämpfst, aber innerhalb eines großen Schlachtfeldes. Ja, aber, nicht alles sind Menschen. Ja. Oder sind auch so Mobs, die da quasi kämpfen. KI ist jetzt nicht so ein...
Ach so, aber das sind auch Soldaten. Ich dachte jetzt gerade, ja, was nicht. Meinst du mit Menschen? Also es sind keine Monster oder sowas.
Ja, aber du bist innerhalb so einer Atmosphäre mitten an der Front. So, mitten in einem Schlachtfeld. Und es ist nicht so, du bist ein Typ und kämpfst gegen einzelne Typen.
Ach so, nee, genau. Ja, also im Grunde sind es eigentlich immer, glaube ich, 4 gegen 4. So ist es geplant. Und du hast aber natürlich dann halt nochmal so Zusatz-KI-Kanonenfutter, nenne ich es jetzt mal, die dann halt auch mit rumlaufen. Und die kannst du einfach so weghauen, die. Da pflügst du halt wirklich so durch und haust immer 3, 4 weg, wenn du dazu schlägst. Und das eigentliche Kampfsystem gegen die schwereren Gegner, beziehungsweise die menschlichen Gegner, schaut dann eben so aus, dass du da halt leichte und schwere Angriffe hast, wie man es halt kennt. Und du kannst jeweils nach rechts, links oder nach oben schlagen. Und das machst du mit dem linken Stick, legst du die Richtung fest, aber du musst halt eben auch nach rechts, links oder oben blocken, je nachdem, wo der andere schlägt. Das siehst du dann aber mit so Pfeilen angezeigt, wo jetzt der angreifen will. Habe ich im ersten Moment sehr cool gefunden.
Klingt so ein bisschen so, als wenn wir zwei uns jetzt so zwei Besenspiele und ich hole so von links aus und dann
muss
ich
halt links blocken,
oder?
Ja,
so, genau. So fühlt sich ein bisschen an.
Ja, so funktioniert ja Schwertkampf
natürlich, auch. Ja, aber bei Videospielen ja irgendwie nicht. Da haust du halt einfach meistens irgendwie drauf.
Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber das Glas, was jetzt gerade runtergeflogen ist, war nicht ich. Das hat jemand anders hier gerade runtergeschmissen. Genau. Und dann hast du im Prinzip so ein klassisches Multiplayer-Gameplay, wo du dann halt irgendwie Bereiche einnehmen musst. Also es gibt dann A, B, C und die musst du einnehmen, diese Checkpoints. Und das machst du, indem du da hingehst, alle tötest und dann eine gewisse, irgendwie 30 Sekunden dort bleibst und je mehr Spieler da halt stehen, desto schneller ist dieser Punkt eingenommen. Und wenn dir dann alle Punkte gehören, dann gibt es, glaube ich, nochmal einen zentralen Ding, den du einnehmen musst. Und wenn das dann geschafft hast, ist die Partie vorbei. Oder es gibt halt Punkte für die einzelnen Aktionen und Kills. Und wenn es keiner schafft, den zentralen Punkt einzunehmen, ist es halt dann vorbei, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und dann hatte ich aber das Problem, ich weiß nicht, ob das dann später besser wird, aber in diesem, wo es dann tatsächlich das andere Team dazu kam, da hat der andere einfach so schnell zugeschlagen, dass es dann halt immer so bam, 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 bam. Der hat einfach auf die Tasten gehämmert und ich habe halt alles geblockt, was er geschlagen hat. So, da standen wir halt da, haben uns quasi gegenseitig neutralisiert und dann kam halt einer von hinten, ein anderer hat mich umgehauen. Und okay. Das war halt dann irgendwie so, okay, es fehlt halt so eine Stamina. Also, dass der halt nicht einfach auch immer nur auf die Taste hauen kann und so mehr oder weniger immer in der Überhand bleibt. Genau. Sondern es wäre halt dann cool gewesen, wenn der halt einfach dann gesagt hat, der hat jetzt irgendwie 5-mal zugeschlagen, jetzt hat er keine Konditionen mehr.
Und muss sich einfach ein bisschen ausruhen.
Genau, und dann kann ich zuschlagen. Also ich weiß nicht, das Problem ist, ich glaube, man kann dann später diesen Roll-Move noch besser einsetzen, dass man irgendwie so sich um den rumkugelt und dann von hinten zuschlägt oder so. Also mal schauen, ob das dann nochmal besser wird.
Aber es sah gut aus?
Es sah ganz nett aus. Also hat mich jetzt nicht umgehauen. Es sah schon cool aus und das Waffen-Impact, wenn man es mal so nennen mag, also das knallt halt schon richtig, wenn der zuschlägt und so. Das sah dann schon recht
gut aus. In dem Trailer auf der E3, da wusste man nicht so genau, welche Ära spielt es jetzt. Also
Das sah sehr so recht mittelalterlich aus. Natürlich mischen die dann halt so andere, dass dann also Samurai-Kämpfer mit reinkommen und so.
Ja, okay.
Aber man hat die gleiche Sache wie auf Day 3 gesehen. Diese eine Burg, also quasi diesen Burgbereich mit so einem Vorplatz. Anderes Level hat man noch an keiner Stelle gesehen. Deswegen, ich glaube aber, dass da natürlich noch verschiedene Settings kommen. Und vielleicht hast du dann wirklich so ein feudales Japan oder so.
Also, aber ganz grob eben so, bevor das Schießpulver kam.
Doch so Kanonen gibt es dann schon.
Okay.
Aber ich glaube, die bedient man nicht, sondern die regnen dann einfach wie so Artillerie auf dich runter. Okay. Und dann musst du halt ausweichen und so.
Oder irgendwie so Special Moves oder so? Oder ist es eher so basic?
Man kann dann, glaube ich, später was freischalten, aber so gut waren wir nie. Du hast dann unten so 4 so Special-Slots. Ja, ja. Je nachdem, es sind halt im Prinzip wie so Killstreaks, für die du dann zusätzliche Angriffsmove bekommst. Aber ich, wie gesagt, soweit habe ich es leider nicht geschafft in der Demo, weil ich war froh, überhaupt irgendwie einigermaßen da durchzukommen. Und da habe ich mir noch so einen Killstreak freigeschaltet.
Nee, genau nebendran war The Division.
Ja.
Da habe ich mich schon sehr drauf gefreut, das jetzt mal wirklich in echt zu sehen und zu spielen.
Ja.
Das lief hier in Partnerschaft mit der Xbox One, also es war die Xbox One-Version.
Das hat man leider gesehen.
Das hat man gesehen, ja. Ich hoffe, dass da bei der PS4 noch ein bisschen mehr drin ist, weil so geil, wie das in den Vorschauen aussah, so, das ist schon weit weg. Es war ein bisschen, es sah zwar gut aus, aber es sah schon, ja, wie soll ich sagen, es hatte nicht so diesen Glanz oder es war
ja
wirklich so ein bisschen.
Die hatten da auch so einen ganz komischen matten Filter draufgelegt.
Ja, ja.
So. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, um so ein bisschen diese Unzulänglichkeiten zu kaschieren. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie sich mit der Xbox als Präsentationsplattform da einen großen Gefallen getan haben.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob es auf der PS4 arg viel besser aussehen wird, aber mit PC wären sie, glaube ich, besser gefahren, weil da ist wahrscheinlich schon noch mehr drin.
Ja, ja, gut, klar.
Vor allem die Leute, ich habe da mal geguckt, die Leute standen da 6 Stunden an.
Echt? Okay.
In Division.
Ja. Spielerisch gab es dieses, was man ja auf Day 3 gesehen hat, diese Dark Zone, genau, wo du dann reingehst und dann läuft es halt so ab, dass du mit deinen Teamkameraden
3-3?
Genau, also im Fertigspiel sind es 4, ja. Da waren es jetzt nur 3, irgendwie aus irgendeinem Grund wurde es da begrenzt, weiß nicht warum.
Und Platz vielleicht.
Wahrscheinlich. Und dann war es so, dass man da eben so ein Artefakt birgt und das muss man dann evakuieren.
Ja, Artefakt klingt so mystisch, das waren einfach...
Ja, irgendein Waffenteil oder sowas. Aber es heißt, glaube ich, Artefakt oder sowas.
Ja. Das war irgendwas, was gestrahlt hat. Also irgendwas Kontaminiertes oder so.
Okay.
Genau, also man hat außerhalb gestartet, man ist dann in diese Dark Zone rein. Und wahrscheinlich wird es dann im Spiel auch so sein, oder?
Dass genau,
man dann
ja
weiß, okay, da ist jetzt ein Gebiet, das ist dann quasi wie ein Spielmodi auswählen. Aber es wird halt so erklärt, dass das quasi durch diese kontaminierte Zone.
Ich habe das so verstanden, dass diese Dark Zones halt der PvP-Modus sind.
Ja, aber abgeschirmt eben wie so ein Spielmodus. Also du trittst dort richtig ein. Aber sie haben es halt auch symbolisiert so, dass du nicht sagst, ich wähle jetzt eine Map aus oder irgendwas, sondern du gehst an die Stelle hin und da ist dann abgeschirmt. Das ist wirklich so ein abgesteckter Bereich, weil da halt so Kontaminierungsgefahr,
so Quarantänebereich,
und Quarantänebereich. Und dann trittst du wirklich in diese Dark Zone ein.
Ja.
Das fand ich clever gelöst, sodass man halt weiß, jetzt ist man in diesem Bereich, wo man auch gegeneinander schießen kann.
Genau. Aber von der Spiellogik habe ich so verstanden, dass das halt der PvP-Bereich ist und außerhalb ist der PvE-Bereich, wo du halt dann mit deinem Team kooperativ rumziehst und halt eher gegen diese KI-Banden gern kämpfst. Und, da drin. Ja.
Das Ziel war dann eben, diese kontaminierten Sachen zu finden. Das war eine so eine Lootbox.
Das war voll einfach.
Ja, ja. Die war ja gleich relativ am Anfang. Da waren so ein paar KI-Gegner, die hat man dann weggebrezelt.
Mhm.
Und dann war das zweite Ziel, diesen Container an so einen Hubschrauber-Landeplatz abzusetzen und dort mit einer Leuchtrakete den Hubschrauber zu holen. Und dann musst du 90 Sekunden quasi durchhalten. Und wenn du Glück hast, ist da halt niemand anders drin. Aber wenn es eben PvP ist, heißt es in der Regel, es sind auch andere Leute.
Genau. Und die kriegen in dem Moment, wo du den Countdown getriggert hast, dann musst du irgendwie 90 Sekunden aushalten und dann kriegen die anderen so einer, hey, da versucht jemand ein Artefakt zu bergen. Und dann versuchen das natürlich zu verhindern. Das heißt, die rennen dann dahin.
Ja, natürlich finde ich ein bisschen komisch, weil man hat eigentlich nichts davon, den anderen davon abzuhalten.
Nee, du kriegst das ja dann. Du kannst ja quasi dieses Artefakt dann für dich holen.
Ja, okay, stimmt. Aber was ja eigentlich das Spiel möchte, das auch in Frage gestellt wird, erstmal nicht schießen. Vielleicht machen wir das einfach zusammen. Aber dann fehlt die Belohnung, oder? Du kannst dich ja dann nicht mit den Leuten zusammenschießen. Du kannst höchstens sagen, okay, wir bergen erst euren Container und dann unseren. Weil da kommen ja dann auch KI-Gegner und so dazu, wie so ein Horde-Modus.
Ja. Das ist eine gute Frage. Bei uns hat es halt irgendwie nicht so wirklich funktioniert.
Ja, hat jeder sofort losgeballert.
Ja, und es war halt sogar teilweise ärgerlich, weil ein drittes Team hat versucht, diesen Container zu bergen. Und wir waren 2 Teams, die erstmal neutral zueinander standen. und natürlich auf dieses dritte Team losgehen wollten. Ja. Und dann hat einer bei uns im Team hat dann auf den anderen geschossen und dann wurden die auf einmal auch als Feinde markiert und dann ist halt das völlige Chaos ausgebrochen. Ja. Und das war halt so eine Sache, wo ich sage, okay, ich glaube, wenn man da später vielleicht mit Leuten, die das Spiel ein bisschen besser verstanden haben, zusammenspielt, dann entfällt wahrscheinlich sowas. Oder ich hoffe zumindest, dass es dann
passiert. Man wurde da ja mit wildfremden Leuten zusammengeschmissen. Man hatte zwar Kopfhörer mit Sprachkommunikation, aber ja, das hat nicht funktioniert. Jeder wollte halt so ein bisschen ausprobieren, wie fühlt sich das Schießen an, wie steuere ich. Und es war jetzt auch ein bisschen eingedampft von der Demo. Man kann ja im Spiel später jederzeit diesen Rollenspielcharakter, dass du quasi umskillst und deine Fähigkeiten änderst, deine Ausrüstung änderst. Das war hier alles gesperrt. Ja. Also du warst halt quasi, du hattest wie so eine Klasse. Ich war jetzt halt die Healer-Klasse.
Genau, das war auch vordefiniert.
Ja, genau.
Je nachdem, an welchem Anspielslot du gestanden bist, hast du halt einfach eine Klasse bekommen und musstest halt dann...
Das war einfach der Zeit geschuldet, verstehe ich auch, war auch okay. So dein Eindruck, also ich finde so das, dieses da rumlaufen, ein bisschen so in Deckung gehen, das funktioniert alles ganz gut. Ist ja eigentlich ein Deckungsshooter, also ein Deckungsrollenspiel-Shooter.
Ja.
Und das Schießen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mich so vom Gefühl her so an Mass Effect erinnert, so von dem Geballer. Also es hatte so ein bisschen so einen Science-Fiction-Charakter. Es hatte nicht so diese schwere Waffen. Weißt du, wie ich meine? Also das Schießen hatte nicht so einen, was wir immer sagen, so Schmackes.
Das war so drrr, drrr, drrr. Das lag aber vielleicht an der Waffe, die du hattest, weil ich hatte so eine Einzelfeuergewehr, wo ich halt wirklich so Einzelschuss auch abfeuern musste. Also das ging nichts mit Dauerfeuer oder so. Und da hat sich das eigentlich schon recht wuchtig angefühlt, weil ich dann halt auch mit 2-3 Treffern hatte ich eigentlich jeden Gegner down. Okay. Aber es war halt schwierig, weil ich konnte halt nicht einfach mal so Bullet sprayen in die Richtung, sondern ich musste halt genau gezielt schießen. Aber grundsätzlich kam das mir jetzt nicht irgendwie unangenehm vor beim Schießen.
Nee, unangenehm nicht. Es fühlte sich nur so leichter an, wie so Future-Waffen oder so.
Okay,
aber das lag vielleicht an meiner...
Ja, aber vielleicht hättest du auch einfach so leichte Uzi.
Ja, als Healer. Ja. Trotzdem war es so leicht arcadig. Also man merkt schon, es ist schon sehr arg spielig irgendwie, gell? Also man sieht bei jedem Treffer, sieht man so kleine Pünktchen aufleuchten.
Ja,
so.
Das stimmt.
Und wenn du... Das fand ich ganz gut gemacht, wenn du so in Deckung bist und du scannst so rum mit deinem Fadenkreuz, dann siehst du auch immer so eine Markierung, da kannst du jetzt wieder in Deckung gehen. Also sind lauter so visuelle Hilfen auch eingeblendet. Es ist schon sehr, sehr Spiel.
Ja, und was ich halt cool finde, ist dieses, dass du halt dann per Knopfdruck in eine andere Deckung rübersprinten kannst. Die siehst du dann irgendwie angezeigt und dann leuchtet die so auf und dann kannst du halt A gedrückt halten und dann sprintet da so rüber. Also.
Aber was ich damit meine mit diesem sehr Spiel, also es hat zwar so ein bisschen die Atmosphäre von The Last of Us, so dystopisch und alle kaputte Welt, aber es wirkt halt sehr modern durch diese ganzen Einblendungen und aufploppende Punkteanzeige und Scanner, der dann so ein Raster über die Welt legt und so weiter. Finde ich aber cool. Also vom Style her gefällt es mir immer noch sehr schön, sehr gut.
Ja, ich finde, das steht und fällt halt damit, wie das dann wirklich im Teamplay klappt. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut funktioniert, weil man da dann halt mit einem guten Team auch wirklich Spaß haben kann.
Und dann ist es dann auch Koop macht, ja?
Genau, und dann ist es dir ja scheißegal, wenn die anderen schlecht sind, weil dann freust du dich ja. Wenn die anderen unkoordiniert spielen, dann sagst du dir, ja geil, haben wir die halt in 20 Sekunden alle weggeratzt.
Und holen sie Loot.
Ja. Genau. Ja.
Ich glaube auch, dass es sehr motivierend ist und ich bin gespannt, ob das funktionieren wird, dass man eben erstmal nur nicht schießt, weil man versteht den anderen ja nicht. Und dann so quasi so dieses Zwischenmenschliche dann rauskriegt, okay, wir lassen uns in Ruhe. Da weiß ich nicht, ob man nicht einfach sagt, komm, wir schießen die einfach über den Haufen. Weil man spawnt ja wieder. Also diese Konsequenz fehlt einfach, dass man sagt, wenn man stirbt, ist es wirklich hart.
Ja, da muss man halt wirklich mal abwarten, ob es dann im finalen Spiel noch irgendwelche Belohnungsmechanismen gibt. Dass du halt sagst, hey, du hast ihn jetzt nicht im Kampf getötet und deswegen kriegst du jetzt alle Punkte oder sowas.
Genau, wenn du eine andere Mannschaft hilfst, kriegst du einfach so und so viel Prozent ab oder so.
Genau, zusätzlich, genau. Ja. Also die anderen haben keinen Nachteil und du kriegst auch was ab. Also das ist aber halt dieses klassische Gefangenendilemma so ungefähr. Da sind halt zwei Leute und du weißt nicht, wie die anderen reagieren. Und wenn beide die gleiche Entscheidung treffen, haben alle was davon. Aber du weißt halt nicht, ob der andere auch irgendwie auf dieser Entscheidung mit dabei ist.
Wenn du nur der bist, der sich nicht dafür entscheidet, hast du die Arschkarte.
Genau.
Das ist das typische Gefangenendilemma.
Ja.
Ich hatte neulich erst im Podcast bei dem Nachfolger von dem Miner 9-Spiel. Egal.
Ja, das stimmt. Ist aber ein klassisches Ding der Spieltheorie, dieses Gefangenen-Dilemma.
Genau, und da kommt es eben, da wird es so auch erklärt, wie man das spielt.
Gut, was hatten wir noch? Hast du noch was gesehen bei Ubisoft? Oder? Rainbow Six?
Also Anno können wir uns, glaube ich, verschenken, da haben wir ja sehr ausführlich drüber gesprochen.
Da gab es auch, da habe ich im Vorfeld gefragt, da haben die gesagt, nee, das ist das Gleiche, was ihr auf dem Preview-Event gesehen habt und deswegen habe ich da keinen Termin gemacht.
Genau, also da haben wir eine extra Folge für. Hast du dir das The Crew Wild Run
angeschaut? Nee, habe ich erst morgen.
Okay. Und Rainbow Six hast du dir angeschaut, hoffentlich?
Nee, aber habe ich ja bei Xbox auf der PK danach dann gespielt, auf diesem Showcase.
Okay.
Und da war halt wieder das Gleiche. So, du spielst halt dann, checkst das Spiel nicht, wirst da halt reingeschmissen, sollst auf einmal voll taktisch spielen und wirklich auch schwer. Also du bist halt innerhalb von Sekunden, zack, bist du weg, wenn du da getroffen wirst. Es sah aber schon sehr cool aus, weil man einfach dieses, okay, jetzt gehen wir da rein, jetzt verbarrikadieren wir uns und warten, bis die anderen machen und dann redest du halt auch so ein bisschen so, oh, die kommen da hinten durch die Tür rein. Ich glaube, dass das echt spannend werden könnte. Aber es ist so, Ubisoft hat dieses Jahr so ein bisschen das Problem, dass sie lauter so Spiele haben, die sich eigentlich auf einer Messe in 20 Minuten nicht wirklich darstellen und folglich auch nicht erfassen lassen.
Ja. Mit der Ausnahme von Trackmania, das habe ich mir noch angeschaut.
Ja.
Trackmania, das schaust du dir 5 Minuten an und weißt natürlich,
Das hast du nach 5 Sekunden verstanden. Ja.
Also Trackmania war die Besonderheit, dass ich es mit VR heute mal gespielt habe. Also das Trackmania selber wird, glaube ich, ganz cool, wenn man halt Trackmania so mag. Dieses Streckenheizen und diese Besonderheit durfte ich heute ausprobieren mit dem Randomizen. Also du klickst halt wirklich einfach random und dann baut er dir eine Strecke.
Der Dom schon wieder, oder was?
und richtig coole Idee, aber ich glaube ziemlich quatschig so fürs Endprodukt. Sie haben dann einen Modus eingebaut, der Koop-Rennfahrer. Ja. Beide haben einen Controller in der Hand und jeder Steuerungsinput von dir, also du steuerst zu zweit ein Auto. Und es dann fühlt sich an wie Tanzen. Also wenn wir beide Gas geben, fährt er nach vorne. Wenn du Gas gibst und ich bremse, dann ist von jedem 50%, dann bleibt er stehen.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Und das heißt, wenn wir beide nach links lenken, wird halt immer die Schnittmenge zwischen diesen beiden nach links und nach rechts gemessen. Und das war einfach so ein Gimmick, glaube ich.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig groß Spaß macht.
Nee.
Das fühlt sich nicht wie Tanzen an, sondern irgendwie wie dieses, kennst du das, wo man zwei Füße zusammengebunden bekommt und dann gemeinsam irgendwie so laufen muss und so. Das macht vielleicht mit viel Alkohol Spaß, aber...
war kein Modus. Aber eben dann mit VR. Also die haben
das habe ich dann auch gemacht.
Die haben dann die Project Morpheus Brille. Die sah schon echt fertig aus, dieses Ding. Also man kann sich richtig vorstellen, wie das Ding jetzt in den Laden stehen wird. Das war nicht
ist
so...
Ist die größer geworden als diese letztjährige Version? Oder habe ich mich da getäuscht?
Fand ich nicht. Die ist immer noch sehr leicht, finde ich. Und man setzt sich dann auf, dann geht es direkt los und wer Trackmania mal gesehen hat oder mal ein Video gesehen hat, es ist ja eigentlich...
Das ist
der Döner. Schau nicht hin. Das ist, wer Trackmania mal gesehen hat, das ist ja eigentlich Achterbahn mit Rennstreckenfahren.
Ja, genau,
Die Strecken sind ja wirklich mit Loopings, Querkurven.
Was besonders bei VR echt auf den Magen geht.
Dann habe ich mir schon gedacht, oh weia, das Ding mit VR, du wirst dann wirklich... du bist hautnah dran, also so Stoßstangenkamera gefühlt, also Motorhaubenkamera nenne ich es jetzt mal. Und dann geht die Luzi ab, würde der Micha sagen. ist dir mulmig geworden? Also ich habe es schon ordentlich...
Also schlecht ist mir nicht geworden.
Ich habe es aber ordentlich gespürt in der Magengegend.
Besonders dann am Ende hast du so einen Sprung, wo du halt einfach, du fährst auf so eine Rampe zu und dann fliegst du halt einfach irgendwie 200 Meter durch die Luft irgendwie. Und da ist mir schon so ein bisschen so, ups, jetzt...
Also du hängst so auf Hochhaushöhe, würde ich so sagen, so 30, 40, 50 Meter gefühlt.
Aber schon.
Und fällst damit so einem Karacho und vor allem bei dem Aufprall, da zieht es dir irgendwie so die Magengrube.
Bei mir ist einmal das Problem passiert. Ich bin beim Aufprall.
Oh, mich hat es geschleudert. Dich auch.
Genau, mich geschleudert. Und da habe ich dann echt, also da habe ich kurz so einen Genack-Phantomschmerz gespürt, weil ich mir dachte, wenn das jetzt ein echter Unfall gewesen wäre, dann würdest du jetzt die nächsten paar Wochen mit so einer Halsmanschette rumlaufen.
Ich glaube, vor wie in der Waschmaschine.
Ja. Also dieses dieses harte Aufschlagen und dann Schleudern, das war schon so, oh je.
Ein bisschen der Nachteil war, ich habe ja dann Trackmania auch normal gespielt. Die Auflösung ist halt schon krass, der Unterschied. Also es sieht ja butterweich aus und 60 Frames und du siehst keine Pixel und du hängst halt immer noch so direkt vor diesen Monitor-Dingern. Man, durch die Geschwindigkeit gewöhnt man sich da schon dran, aber es wirkt noch nicht so...
irgendwas. Ja, sondern es läuft noch nicht weich und es fühlt sich auch noch nicht so natürlich an irgendwie so. Es ist, ich weiß, was du meinst.
Also VR mit hohen Geschwindigkeiten, das war jetzt das Schnellste, was ich bis jetzt gesehen habe von VR.
Ja.
VR mit stationären Sachen funktioniert echt immer besser und immer geiler. Aber so richtig Geschwindigkeitsgefühl wie Trackmania, da muss schon noch ein, zwei Versionen kommen.
Hast du diese Ubisoft Adler-Ding ausprobiert?
Okay. Nee, komm morgen.
Ja, dann mach das mal ganz kurz nur so als Ergänzung. Das ist fast noch schneller, weil du dort einfach einen Adler steuerst, aber nicht bewegst mit dem Controller, sondern mit der Blickrichtung, wo du hinschaust. Und da kannst du halt auch wirklich, nicht nur mit der Blickrichtung, sondern auch Kopfneigung. Und das wird dann echt schnell, wenn du dann zum Beispiel direkt im Sturzflug nach unten fliegst. Aber das ging mir dann komischerweise, das fühlte sich schon wieder ein Tick natürlicher irgendwie an. Also das ging eigentlich ganz gut. Aber da können wir ja morgen nochmal detailliert drüber reden, wenn du das auch gespielt hast.
Ja. Also VR, wenn wir gerade dabei sind, ich habe dann auch noch einen Termin bei Oculus gehabt.
Ja.
Und das war echt geil. Das waren so zwei, wie so Sprecherkabinen. Das waren ganz klimatisierte zwei Räume. Sag mal, 2-3 Quadratmeter so, der Platz, wo man stand. Also so viereckige Räume und man stand auf so einer Platte, damit man eben spürt, wo der Raum aufhört. Und die Räume waren
spürst du das nicht spätestens dann, wenn du gegen die Wand läufst?
Ja, man soll ja nicht laufen.
Ach so.
Die Räume waren gegenüber und der Instructor, nenne ich ihn jetzt mal, der Anleiter, der hat sich auch dieses VR-Helm aufgesetzt und wir waren mit Mikros miteinander verbunden. So, und wir standen dann im virtuellen Raum und hatten das.
Das ist übrigens immer häufiger. Also nur ganz kurz so als Exkurs, so, dass du einfach, dass alle Kopfhörer aufhaben und dann hast du so einen Instructor dabei, der dann aber in den Spielsound quasi, damit du es auch über Kopfhörer hörst, quasi so reinreden kann. Und das ist halt natürlich ganz praktisch, weil sonst hast du immer das Problem, dann hörst du Spielsound, dann sagt er wieder irgendwas zu dir, dann musst du die Kopfhörer wieder leicht schräg machen und das ist eigentlich ganz cool. Haben sie ja auch im Publikumsbereich, habe ich auch bei Ubisoft zum Beispiel.
Ja, bei The Division war das
Bei The Division war das auch so. Da kannst du reden mit den anderen Spielern und ein Entwickler ist noch mit dabei, der dann auch nochmal Tipps geben kann. Also das ist echt ganz cool gemacht mittlerweile.
Also auf jeden Fall waren wir dann beide in dem virtuellen Raum und standen uns eben gegenüber und man hat den Kopf gesehen vom Gegenüber, wie er sich bewegt und die Hände, weil wir hatten diese Oculus Touch Controller. Das sieht aus im Prinzip so ein bisschen wie bei der Wii, dieses Nunchaku Controller, wenn du ihn kennst, mit eben dem Unterschied, dass du so einen Zeigefinger-Trigger hast und einen Controller oben und er aber auch merkt, ob du zum Beispiel den Daumen hochhebst und den Zeigefinger hochhebst. Ja, also da sind so Sensoren drin. Und das heißt, du kannst halt mit dem Pinzettengriff mit dem Zeigefinger kannst du halt Gegenstände richtig aufheben. Also ähnlich wie der Move-Controller.
Und aber hast du dann auch so haptisches Feedback, wenn du da...
Ja, aber es gibt so leichte Vibrationen und so. Okay. Aber es gibt, du hast ja das haptische Gefühl durch den Trigger-Button.
Ja.
Also du hast ja schon so das Gefühl, du hast jetzt was in der Hand. Das Problem ist nur beim Loslassen. Also ich habe dann auch Sachen geworfen und dann musst du eigentlich nur den Zeigefinger loslassen zum Werfen, weil mit den anderen drei Fingern hältst du den Controller noch fest.
Achso, und das ist wieder der Klassiker, dass die Leute die Controller aus der Hand werfen.
Genau, okay. Und deswegen hast du auch so Schlaufen, damit es eben wie bei der Wiimote nicht wegschleuderst. Genau.
Also das heißt, die ersten Videos, wo Leute in VR erst dieses Ding irgendwo durch die Scheibe werfen und dann noch den Tisch kaputt machen,
werden auf jeden Fall folgen. Ja. So, also eine sehr geile Eingabesteuerungsart. Und die Demo war richtig cool. Du standest quasi wie in so einem Labor. Ja, vor dir war so ein Schreibtisch aufgebaut und da lagen lauter Spielsachen rum. Also so Bauklötze, ein Roboter, Stofftierchen und so weiter. Und das ganze Ding lud halt extrem dazu ein, einfach so rum zu experimentieren. Wir haben dann eben zusammen, so wie so ein Social Experiment, hat er dann gesagt. Also wir haben zusammen dann mit Bauklötzen versucht, einen hohen Turm zu bauen. Und einfach um so dich ein bisschen warm zu machen, mit dem Gefühl in der VR mit diesem Griff so rumzuspielen. Es wurde dann halt immer mehr. Wir haben dann, da war dann eine Steinschleuder, dann hast du halt mit der einen Hand die Steinschleuder in der Hand genommen und dann konntest du halt richtig so miau, das Gummi fatzen lassen. Dann hat er immer so auf seiner Hand, wie so Minority Report, hat er auf seiner Hand immer so, dann waren so kleine Displays und dann konnte er so neue Sachen spawnen lassen. Dann hat er eine Shrink Gun genommen und hat mich geschrumpft. Und dann war ich halt nicht mehr vorm Tisch, sondern war halt auf dem Tisch. Und da war dann wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft oder Ant-Man. Die Objekte um mich rum waren dann halt riesig. Und dann hat er ein Stofftier genommen und hat so, wow, I'm gonna eat you. Weißt du, ich war halt auf einmal klein. Und dann konnte ich mir von dem Plastikroboter, der da rumlag, habe ich den Arm genommen und quasi die Fäuste abgezupft. Und habe mir dann die Fäuste in die Hand genommen und konnte dann den Teddybär boxen und so weiter und so fort. Also es war richtig, richtig cool. Ich wollte überhaupt nicht mehr raus aus dieser Demo.
Das ist das, wo alle dich vor VR von gewarnt haben, dass es dann so hyperrealistisch ist, dass du da nicht mehr raus willst, dass dir die echte Welt zu langweilig
vorkommt. Ja. Und das war ja wirklich nur eine, ich sage jetzt mal, eine sterile Demo, wo einfach nur so Physikspielchen waren. Wir haben dann Feuerwerk angezündet oder dann lag dann ein Feuerzeug, so ein Zippo-Feuerzeug. Mhm. Und ich so, wie mache ich das jetzt an? Hab das so in der Hand gedreht und geguckt und der so, ja, wie ein echtes Zippo. Und dann musst du halt so klack mit Schwung so quasi dieses Zippo aufklappen. Und dann gehst du halt mit der anderen Hand hin und zündest dir eine Zündkerze an oder eine Dynamitstange. Kannst sie halt richtig werfen und so weiter.
Aber ein Zippo geht doch nicht an, wenn du es aufmachst.
Ja, aber das haben sie natürlich, also Daumen haben sie jetzt nicht mehr
mit. Na toll, fake.
Oder du konntest halt auch einen Bumerang werfen, ja, oder halt so, zeigst Narren in die Hand nehmen. Also es war super, super umgesetzt und da hast du wirklich so das Gefühl gehabt, du bist da. Also dann auch immer so das Bedürfnis gehabt, irgendwie einmal haben wir einen Tischtennisschläger genommen und haben uns so die Bälle. Dann ist der Ball halt an mir vorbeigesegelt und dann musst du ein bisschen aufpassen, dass du irgendwie nicht hinfällst, weil du eben diesen Schwung dann mitnimmst.
Ja.
War sehr geil.
Aber, also VR immer cool, findet man immer geil, wenn man es mal macht. Man fragt sich doch, will man das langfristig machen? Also will man das 3-4 Stunden am Stück an einem Abend machen und will man so auch langfristig Spiele spielen? Das weiß ich halt immer nicht.
Ja. Ich glaube schon. Also bei dieser Oculus-Demo, das war jetzt, glaube ich, die letzte Version oder die aktuellste Version am Oculus-Stand, das sah schon richtig scharf aus. Also da war das nicht mehr, die Tiefenwirkung war noch deutlich besser. Und ich habe ja gestern über diese London der Heist-Demo geredet.
Ja.
Ich glaube schon, so wie man jetzt halt 2-3 Stunden Uncharted am Stück, danach hast du ja auch erstmal die Nase voll, so vom Over the Top. Und ich glaube, dass VR auch so den Effekt haben wird, dass du nach 2-3 Stunden halt so denkst, okay, jetzt ist aber wieder gut, jetzt mache ich mal Pause oder so. Ja? Also, das ist aber so eine Stunde oder zwei, das muss man mal ausprobieren. Ich glaube schon, dass man das gut durchhält, wenn du nicht irgendwie Augenschmerzen oder so kriegst. Aber ich hatte da ein sehr angenehmes Tragegefühl und wenn das ruhige Spiele sind, dann geht es, glaube ich, ganz gut. So ein Trackmania oder Need for Speed.
Das ist ein bisschen zu rasant. Ja. Wird ja auf Dauer dann doch ein bisschen schwummrig.
Ja.
Naja,
genau. Gut. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich kann das bestätigen, was du gestern gesagt hast mit dem VR. Dann haben wir VR durch. Mit dieser Brille, mit dem Samsung. Das funktioniert wahnsinnig gut. Und ist, glaube ich, auch deutlich kostengünstiger als alle anderen VR-Modelle.
Das weiß ich nicht. Was kostet so ein Samsung S6?
Ja, aber Samsung hat man halt. Also wenn man ein Smartphone vielleicht hat, das wird ja vielleicht dann aufs iPhone irgendwie mal gehen. Das ist halt
nee, wird es nicht, weil habe ich extra gefragt. Das ist halt eine Co-Entwicklung von Samsung und Oculus. Das heißt,
aber dieses Gestell kostet halt kaum was. Das ist ja wirklich nur ein Plastik mit einer Linse. Also das heißt, für Leute, die sowieso damit liebäugeln, den Samsung zu holen, könnte es eine gute Idee sein. Weil du musst dir nicht extra ein Headset dafür anschaffen mit der Technik. Aber bei mir hat auch sofort die Brille beschlagen. Und die rechte Seite war sofort...
Die Brille ist bei mir nicht beschlagen?
Nein, diese Linse ist bei mir. Oder das Display.
Ach so, okay. Ja. Nee, ich hatte ja eher die Befürchtung, ich habe halt gesehen, dass die jedes Mal sofort das Ding wieder angestöpselt haben, damit es weiterlädt. Und die hatten auch 4 so Austauschgeräte.
Ja, weil bei mir war es sofort milchig, rechte Seite. Ja.
Na gut.
Aber war cool, ja.
So, jetzt ist der Micha nämlich auch aufgetaucht. Der Micha hat sich heute...
Hallo, Überraschungsgast.
Hau ab! Wo ist mein
Micha
Getränk?
Micha hat sich heute 8 Stunden japanische Rollenspiele angeschaut.
Ja, das wäre wünschenswert gewesen, aber das war tatsächlich nicht der Fall. Aber dafür habe ich was anderes Cooles gesehen. Das wollte ich zum Schluss noch ergänzen. Ich war nämlich heute bei Head Up Games, die mir ihr Portfolio vorgestellt haben. Das ist auch wieder so riesig, dass man da jetzt nicht im Detail drüber sprechen kann. Deswegen picke ich mal ein paar Highlights raus. Also erstens wollte ich deine Aussage von gestern unterstützen, das Bridge Constructor Stunts ist so geil. Das haben die mir in die Hand gedrückt auf ein iPad und ich habe da bestimmt eine halbe Stunde, also ich habe meinen Kaffee völlig vergessen, so gut war das. Das hat total viel Spaß gemacht. Wollte ich nur noch mal so unterstreichen, richtig cool. Aber sie haben mir auch was anderes gezeigt, nämlich ein Spiel namens Solar Shifter X. Und das ist so ein Bullet-Hell-Shooter, also so ein scrollen, hochscrollendes Ding. Da fliegst du ein kleines Raumschiff und schießt alles ab. Und das sah sehr gut aus. Und ich frage dann so, na, wie viele Leute arbeiten daran? Ja, einer. Und es sieht für eine Person unfassbar gut aus. Das heißt Shifter, weil man...
Also einer momentan jetzt, oder was? Weil alle auf der Gamescom sind so. Insgesamt.
Ja. Einer insgesamt. Und also der macht die Musik, der macht die Grafiken, der macht die ganze Programmierung, der macht eigentlich alles an diesem Spiel. Das fand ich erstmal sehr beeindruckend, sehr beeindruckende Notizen. Davon abgesehen, es ist auch ziemlich cool, das heißt Shifter, weil man mit seinem Raumschiff auf verschiedene Positionen shiften kann. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass man sich beamt an verschiedene Stellen. Und das ist in so einem Bullet-Hell-Shooter auf der einen Seite sehr verwirrend, und auf der anderen Seite aber ziemlich cool, weil du halt so einem Kugelhiker halt schnell ausweichen kannst. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt bei 10 Minuten Anspiel nicht so richtig kapiert.
Der Dinger heißt ja nicht umsonst Bullet Hell.
Ja, genau. Also ich habe es nicht so richtig, man muss da glaube ich erstmal reinkommen, sich da reingrooven. Es gibt eine Taste dafür, da kannst du dir die Beam-Position, also wo man landet, im Prinzip anzeigen lassen, aber so in diesem ganzen Durcheinander bin ich da jetzt auf die Stelle nicht zurechtgekommen. Das wird auf jeden Fall was sein, wo man sich einarbeiten muss. Und was auch sehr, sehr cool ist, man ist ja eigentlich nicht so gewohnt, dass die Kameraperspektive sich ändert, aber dadurch, dass es alles 3D-Nusional Grafik ist, wechselt die Perspektive auch zwischendurch immer so. Und du siehst es erstmal am Anfang so ganz klassisch von oben, das Raum fliegt von unten nach oben so. Und dann gab es irgendwie eine Stelle, wo du über so eine Stadt fliegst und dann hat die Kamera sich so gedreht, dass es so aussah wie bei Star Fox, ohne dass sich das Steuerungsschema so verändert hat. So. Und dann hast du plötzlich einen viel besseren Blick auf diese Schlacht vor dir gehabt. Und dann bauten sich plötzlich irgendwie große Raumschiffe vor dir auf. Und du hattest so eine richtig coole Schlachtenatmosphäre. Und das soll so öfter im Spiel passieren, dass die Kamera sich immer so ein bisschen wechselt und dass es immer sehr dynamisch aussieht, ohne dass halt dieses 2D-Steuerungsprinzip sich ändert. Das hat mir sehr gut gefallen. Gibt's noch keinen Termin, ist irgendwie wahrscheinlich noch dieses Jahr irgendwie, aber sieht wirklich gut aus und wer so Shooter mag, sollte das im Auge behalten.
Ja. Ich glaube auch, wenn das einer alleine macht, dann will der sich wahrscheinlich auch nicht festlegen.
Ja, nee, Termin, war auch gar nicht so klar, was für einen Umfang das alles hat und so, da konnte man mir auch nicht so viel zu sagen. Aber also ist auf jeden Fall ein Beweis dafür, dass man auch als Ein-Mann-Armee unglaublich beeindruckende Sachen machen kann. Fand ich richtig cool. Was ich noch, also In Between habe ich übrigens gesehen, sehr schön, wollte ich auch nochmal unterstützen. Interessantes Spiel. Ich fand es sehr ungewohnt, dass man nicht springen konnte. Ich wollte immer über die Stacheln springen. So.
Ja, aber das ist halt Teil der Mechanik, weil wenn du springen kannst, ist halt die Rätsel-Schwierigkeit gleich um ein Vielfaches runtergesetzt.
Genau. Es ist, wenn man sich aber erstmal dran gewöhnt hat, finde ich, entfaltet das schon einen sehr, sehr schönen Reiz. Mir hat sehr gefallen, wie das erzählt ist. Also, dass man manchmal so an Bildern der Vergangenheit so vorbeiläuft und sich dieser, das ist irgendwie so ein ganz industrieller Hintergrund, so Metallwände und so, manchmal brechen die so auf und man sieht so Bilder aus seiner Vergangenheit und das fand ich sehr schön gemacht. Der Aufsprecher ist auch ziemlich gut, also einen sehr guten Synchronsprecher dazu geholt, da war ich ziemlich überrascht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es die Preise, die Vorabpreise sehr zu Recht verdient. Ganz kurze Randerwähnung, Rockfest haben sie mir gezeigt. Das ist geil. Das ist so ein Tycoon-Manager, wo du ein Rockfest managen musst. Also richtig mit Festivalbühne und Sanitäranlagen auf so einem Fest und so weiter und so fort. Und funktioniert auch sehr ähnlich vom Prinzip. Also man managt da so rum und hat das übliche Wirtschaftssystem. Aber die Besonderheit ist, dass die Musik, die da drin gespielt wird, komplett von Indie-Musikern kommt.
Ah, cool.
Also das heißt, dass du immer irgendwie so einen Pool aus Indie-Musik von irgendwelchen Nachwuchskünstlern bekommst, die nicht in der GEMA sind, dazu sage ich gleich nochmal was. Aber und du kannst im Prinzip auswählen, welche Musik dann auf deinem Konzert gespielt wird. Und diese Abstimmung geht dann aber auch direkt an die Bands. Also die
Leute, echten Bands.
Ja, an die echten Bands. Also die zocken das dann halt, die kriegen am Ende eine Statistik und dann kriegt man am Ende halt raus irgendwie, was Lieblingsmusik ist und da kann man halt wirklich was entdecken. Also richtig cool. Ausnahme sind natürlich Musiker, die in der GEMA sind, weil die hat aber wohl ziemlich lange mit der GEMA diskutiert und verhandelt und mal geguckt, was da so geht und die haben keinen Weg gefunden, das dann zu regeln. Deswegen ist das wohl die Einschränkung. Was das jetzt am Ende bedeutet, weiß ich nicht.
Aber das wäre dann wahrscheinlich auch zu teuer, die dann irgendwie alle, für jedes abspielen musst du dann ja theoretisch was an die GEMA zahlen.
Ja,
und dann hast du halt gleich horrende Kosten wahrscheinlich, wenn dann paar, weiß ich nicht, 10.000 Leute dieses Spiel spielen und diese Tracks dann alle abspielen.
Ja, das wäre wahrscheinlich auch so ein Unsicherheitsfaktor im Finanziellen natürlich. Ne? Wer weiß, ob sich da jemand halt richtig angeschissen fühlt. Und
gerade für Head-Up-Games, die jetzt nicht die fette Kohle irgendwie haben, mit der sie um sich werfen können. Und
aber fand ich super cool, sah sehr charmant aus, ISO-Grafik. Wenn die Leute da so abmoschen, das sah richtig witzig aus. Fand ich cool. Also noch den 3000 Millionen anderen Sachen, die man vielleicht separat besprechen sollte, wollte ich noch eins hervorheben, und zwar Treasure Arena. Das ist ein kompetitives Multiplayer-Spiel, das man sowohl übers Netzwerk als auch über 4-Spieler-Koop Splitscreen spielen kann. Und das ist so ein Pixel-Bullet, wie heißt das, Dual-Stick-Shooter Fantasy-Mashup, wenn man so möchte. Es erinnert ein bisschen an dieses, wie heißt das, was auch bei PS4 auch erschienen ist. Zweidimensional mit so kleinen Pixelfiguren, die auch...
Resogun?
So, wie ist das denn? Also es war eigentlich ein Fantasy-Spiel, so Plattformer. Towerfall? Ich glaube, es hieß irgendwie so ähnlich. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Helft mir vielleicht in den Kommentaren. Aber so ähnlich war das vom Prinzip, nur dass man es aus der Vogelperspektive gesehen hat. Man hat sich über so eine Arena bewegt, wo es so üblichen Fantasy-Kram aufzusammeln gab. Also es gab so generische Gegner wie die Blobs aus Dragon Quest im Prinzip oder irgendwelche Orks und irgendwelche Skelette. Die haben extra Punkte gegeben und Ziel ist, also von dem Modus, den wir gespielt haben, war das Ziel, so viele Münzen wie möglich einzusammeln. Münzen bekommt man, indem man natürlich so Computergegner besiegt oder indem man andere Leute fragt. Und das hat sich sehr, sehr fluffig gespielt, war sehr witzig vom Ziel, war sehr flott. Wir hatten das zu dritt gespielt. Die Arenen machten einen sehr guten, ausbalancierten Eindruck. Du kannst dann so Waffen einsammeln, wie, also normalerweise hast du immer nur Hiebwaffen, zum Beispiel Zauberstab oder Schwert oder so. Du kannst jetzt nicht mit dem Zauberstab schießen, sondern nur draufknüppeln. Aber dann sammelst du Sachen wie Pfeile ein oder irgendwelche anderen Geschosse und erholst dir so den Vorteil. Und es war ein schön schnelles Arcade-Spiel, was auch von einer Person gemacht war. Also Head Up holt sich irgendwie die Ein-Mann-Künste an Bord. Und das fand ich richtig cool. Also Treasure Arena heißt das, kommt erstmal wohl für Steam und soll aber später wohl auch für Konsolen kommen. Und hat mir sehr gut gefallen. Ja, und soll ich noch was abschließend sagen? Ich sag mal was abschließend zu einem Spiel, das ich jetzt, wie hieß das? Windfall? Blablabla. Windscape. Windscape hieß das. Windscape ist so ein, naja, war sehr früh. Also mich hat gewundert, dass sie es gezeigt haben. Windscape ist im Prinzip Minecraft mit noch simpler Grafik.
Noch simpler?
Ja, ich zeig dir mal ein Bild. Also so sieht das aus. Auch das ist
kommt immer gut in Podcasts, wenn man sagt, hier ist mal ein Bild.
Ja, aber damit du vielleicht auch was sagen kannst. Ja. Es ist auch wieder so eine Ein-Mann-Produktion. Es war sehr auffällig viel Ein-Mann. Okay. Ne?
Aber das ist gar nicht so pixelig, wie man es sich im ersten Mal jetzt denkt. Ja. Sondern das ist eher so kubistisch fast. Also ist schon eine stilisierte Grafik und schaut dadurch gar nicht so augenkrebsmäßig aus wie Minecraft.
Genau, ich finde es spontan auch schöner. Es sind so untexturierte Flächen im Prinzip. Die doch komplex sind. Also man kann sehr weit gucken, die Weitsicht ist auf jeden Fall gegeben und so. Und es ist ein Crafting-Spiel, so ohne große Überraschung, spielt in so einer klassischen Fantasy-Welt. Man hat da so die klassischen Gegner, Wölfe und so, weiß ich nicht, bösartige Spinnen oder so Zeug, was man so erwartet in so einem High-Fantasy-Welt. Aber und da sind wohl irgendwie auch einige Rollenspielelemente drin. Aber so das, was man so erwartet, also zum Beispiel Pfeile, die du verschießen kannst, musst du dir natürlich erstmal bauen aus Holz. Dazu musst du dir erstmal einen Baum fällen und das zu machen brauchst du und so weiter. Ist sehr früh in der Produktion gewesen, deswegen habe ich erstaunt, dass sie es gezeigt haben. Gab es aber auch auf der Indie-Arena auf dem Stand zu sehen und sah aber schon erstaunlich spielbar aus und irgendwie auch ganz nett. Also wer von Minecraft vielleicht die Schnauze voll hat und irgendwie mal was anderes sehen möchte, der sollte Windscape vielleicht im Auge behalten. Aber da konnte selbst der PR-Mensch nicht so viel zu sagen, weil das irgendwie so Pre-Alpha
ganz frisch reinkam. Okay.
Ganz frisch, noch heiß und fettig und aber ihr habt es jetzt zuerst mal in Sackmoin gehört. Ja, das war's eigentlich schon. Also der Rest, wir haben viele Mobile Games mit drin und so. Und Bridge Constructor kommt für die Xbox One und Typo Man haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen. Das Rest war, fand ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so mega interessant.
Okay.
Also es gab noch eins, das ist ganz cool, Klang, Dub der schießt das, aber da hatten wir keine Zeit, uns das anzugucken. Das soll so ein Freerunner sein, wo du so ein geometrisches Objekt, ein Rad oder so steuerst und das ist so eine Dubstep-Welt, die zur Musik wippt und weht. Aber dazu habe ich leider nichts gesehen, deswegen enthalte ich mich da mal. Ja,
gut.
Head Up Games.
Das war's.
Was ist Portfolio? Das sind, warte, ich zähl mal. 9, 12, 13, 4. Alter. Also eine Menge.
Gut, ich war heute Nachmittag noch bei Die Zwerge. Hast du die Bücher gelesen?
Nee.
Okay, ist eine, ja, alle sagen immer, es wäre eine recht populäre Fantasy-Reihe. Ich kenne aber noch niemanden, der die Bücher wirklich gelesen hat. Ist von einem deutschen Autor. Ich kann halt, wie gesagt, zu den Büchern überhaupt nichts sagen, aber trotzdem ist es dann halt so, dass man da irgendwie wohl auf eine Fanbase bauen kann, weil die dann schon immer sich darauf verlassen und halt sagen so, ja, die sind sehr populär und es gibt schon einen fünften Teil von dem Buch und
ja.
Das ist, glaube ich, so die Hoffnung. Und was mich auch sehr positiv stimmt, ist, dass das King Art aus Bremen macht.
Ach, cool.
Und die haben ja schon mit Book of Unwritten Tales und so, die machen immer nie so die Riesenspiele, aber das, was sie machen, ist immer irgendwie mit Liebe und auch immer handwerklich sehr solide und auch immer sehr gepolished. Also die, wie hieß dieses Rundenstrategiespiel? Reichen wir nach. Manu ist übrigens gerade zum Quatschen weggegangen, falls jetzt einer wundert, warum der gar nichts mehr gesagt hat. Wie hieß das Rundenstrategiespiel von King Art aus Bremen?
Battle World Chronos.
Genau.
Ach ja, stimmt, genau. Ja.
Und die waren kurz, um dich nochmal wieder up to date zu bringen, die haben...
Abzuholen heißt das hier bei unserer Lingo.
Die haben, die Zwerge machen die ja gerade. Mhm. Und
das haben doch unsere Freunde von Hooked geleakt.
Ja.
Weltexklusiv. Ja. Ich muss mal den Robin nachher fragen, der hatte heute einen Termin bei denen, das war bestimmt sehr lustig.
Ja,
ich habe ihn... Oh, Gerüchte. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen.
Ich war in dem Termin mit ihm zusammen drin. Und es war aber okay. Die haben dann, also der Entwickler hat dann auch so nachher drüber gewitzelt und so, ja, danke, dass ihr trotzdem nochmal gekommen seid, um uns anzuschauen und so. War doch jetzt eher ein Gag. Also ich finde, die ganze Sache wurde so ein bisschen aufgeblasen, als ob jetzt da irgendwie was Schlimmes passiert wäre. Und mein Gott, ein Leak war es ja auch eigentlich gar nicht, weil als Presse kannst du ja eigentlich per Definition nichts leaken. Du berichtest halt über irgendwas, was dir irgendjemand erklärt hat oder erzählt hat.
Ja klar, aber es war insofern ein Leak, weil
für
eben...
Für den Publisher war es ein Leak, ja.
Ja, genau. Weil halt noch keiner wusste,
dass... Für Hook war es eher ein Coup.
Ein Coup war das, genau. Weil noch keiner wusste, dass überhaupt an so einem Spiel entwickelt wird.
Ja.
Ja, ja und... wird das denn auch Rundenstrategie? Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt.
Nee. Das wird im Prinzip ein isometrisches Rollenspiel mit mehreren Charakteren. Also du kannst dann zwischen mehreren so Zwergen hin und her wechseln. Und du hast dann auch eine Oberwelt, auf der du verschiedene Bereiche angreifen kannst, also nicht angreifen, angehen kannst. Und ja, es gab noch nicht so viel zu sehen. Also sie haben dann zwar schon mal so ein bisschen was gezeigt, aber du hast schon gemerkt, okay, das ist noch eher so eine frühere Version und die sind noch nicht so ganz weit. Es sah jetzt das, was sie gezeigt haben, sah jetzt nicht schlecht aus, aber es sah zumindest irgendwie interessant aus, weil irgendwie die haben dann auch so versucht, haben dann gesagt, ja, also im fertigen Spiel wirst du halt dann wirklich diese Helms-Klamm-Momente haben, dass du irgendwie mit drei Zwergen gegen hunderte von Gegnern kämpfst. Die halten zwar alle nichts aus, die kannst du halt alle so wegmähen, aber es ist halt einfach die Übermacht, die das dann ausmacht. Und, wie gesagt, ich kann überhaupt nichts zur Vorlage sagen, aber wenn man das mag, dann glaube ich, kriegt man da was, weil die halt selber auch gesagt haben, sie sind eigentlich große Fans der Vorlage. Und der Autor ist irgendein Deutscher, den Namen habe ich jetzt vergessen, der ist da auch involviert, schaut sich immer wieder das Skript an. Das heißt, er hat da schon einen Blick drauf, aber der ist jetzt nicht so, haben sie gesagt, so nicht so protektionistisch, dass er jetzt irgendwie sagt so, nee, die Farbe von dem Bart bei dem Zwerg gefällt mir nicht, sondern der findet es eigentlich eher ganz interessant, was die aus der Vorlage machen.
Ja, ist ja auch eine Buchvorlage, da kann man ja ein bisschen Freiheit walten lassen. Dann, ja.
Genau.
Soll ich nochmal was sagen?
Nö, nee, lieber nicht.
Sag
noch mal was. XCOM 2 war leider nicht spielbar.
Dammit.
Ja, leider, leider. Aber wird toll. Ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich habe so das Gefühl, sie haben alle Kritik, die irgendwie kam zum ersten Spiel, und es war ja schon sehr wenig. Also so gefühlt fand ich, haben sehr viele gesagt, das ist genau das XCOM, was ich wollte. Und es wird ja an vielen Stellen so ganz zart verbessert, habe ich so das Gefühl. Also diese, du hast auf der, ich sag zart und der Micha grinst mich an.
Entschuldigung.
Was so eine Woche Gamescom aus uns macht hier.
Das ist so eine vorsichtige Formulierung, so ganz behutsam.
Und die Woche ist ja noch nicht mal rum.
Also. Ja. Also man hat jetzt eben auch eine richtige große Weltkarte, und bei XCOM ist ja so, dass die Länder anfangen Panik zu kriegen, wenn du ihnen nicht genügend hilfst. Aber du kannst dich ja nicht zerteilen, und manche Länder werden dann halt wütender auf dich und entziehen dir Geld und so weiter. Und diese Mechanik wird ein bisschen weiter ausgebaut. Dass du innerhalb dieser Landkarte auch gezielt das Gefühl hast, da baue ich jetzt irgendwie einen Verteidigungsposten oder da baue ich irgendwie jetzt noch eine Satellitenanlage mehr und so. Es sind noch nicht so arg ins Detail gegangen, aber du hast mehr so das Gefühl, dass du auf der Welt irgendwie überall dich zerteilen musst. Ja, und halt, ja, was halt bei so einer Gamescom-Präsentation, wir haben halt über neue Drohnen gesprochen, dass du halt dann in welchen Arten und Formen du deine Kämpfer noch weiter ausrüsten können wirst. Es wird dann einfach noch weiter und weiter und weiter entwickelt. Und aber krasse Geschichte, finde ich, erstmal nur komplett PC. Also keine Konsolenversion angekündigt und nichts. Konzentrieren sich erstmal wirklich wieder nur zum Launch auf die PC-Version. Das war beim ersten XCOM auch schon so. Ist so ein bisschen so ein Firaxis-Ding.
Vielleicht war aber auch die PC-Version nicht so erfolgreich, wie sie es vorgestellt haben.
Nee, die Konsolenversion.
Ja,
und portiert wird es ja dann vielleicht irgendwann immer noch, aber sie konzentrieren sich jetzt eben erstmal darauf, ist ja auch nachvollziehbar, und zerteilen sich nicht und machen da ein gutes Spiel draus. Genau, ansonsten hat man auch nicht viel gesehen, also so die Rundenstrategie, ob sich da jetzt was verändert, glaube ich ehrlich gesagt nicht, hat man aber auch nicht kurz gesehen.
Ja.
Wenn wir bei
Mafia machen wir morgen, würde ich töten, wenn das jemand ohne mich bespricht.
Aber kurzer Spoiler, Hammer. Aber, Punkt, 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 das besprechen wir morgen. Und Daniel, wir haben uns getroffen und waren in einem dunklen Zimmer, haben wild geknutscht während der Fallout 4 Präsentation.
Was, und ich war nicht dabei?
Ja, die Fallout 4 Präsentation, aber ich war schon recht enttäuscht. Nicht vom Spiel, sondern dass sie halt einfach nur so etwas lieblos gesagt hat, ja, hier ist halt jetzt so ein Video, Viertelstunde, 10 Minuten, wenn überhaupt.
Ja, ein bisschen länger vielleicht.
Ja. Ich weiß nicht, ich tue mich schwer mit Fallout 4, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist halt Fallout 3. Das wird ein super Spiel, ja. Aber es ist für mich einfach Fallout 3. Mit hübscherer Grafik, andere Setting und also alles ein bisschen besser gemacht, aber...
Wenn sie jetzt hingeschrieben hätten, das wäre Fallout 3 HD oder Remastered oder so mit den neuen Missions, dann wäre es nicht so viel aufgefallen.
Wahrscheinlich, ja. Was um Gottes Willen nicht heißen wird, wird ein super Spiel wahrscheinlich, in dem man hunderte Stunden tolle Abenteuer erleben kann und trotzdem bin ich halt irgendwie nicht so, wow, krass, hast du das gesehen und ui, schau mal hier, was es da Neues gibt, sondern es ist halt so, das kennt man ja alles schon.
Aber ich bin eigentlich ganz froh drum. Also ich bin ja wirklich ein großer, großer Fallout-Freund und ich war wirklich glücklich in dieser Präsentation. Allein schon dieses Intro.
Das lag ja bei mir.
Ja. Allein schon dieses ja. Intro. Sie haben dann so wieder so dieses Duck-and-Cover-Style-Informationsvideos für das Volk.
Ja.
Haben sie wieder als Intro-Movie gemacht, wo es nochmal drum ging, so über diese Special, also die SPCIAL-Fertigkeiten-Geschichte. Ein wunderbar animierter Trailer. Ich würde mir gerne ein Spiel in diesem Stil wünschen. Ja, also Fallout Shelter war jetzt ja so schon das erste Spin-off. Und ich könnte mir jetzt echt vorstellen, mit diesem Fallout Boy auch irgendwie so ein Adventure zu machen. Oder ein Plattformer oder irgendwas. Das wäre total geil.
Ja, aber
diese Brutalität in diesem smilenden Comic-Look,
ja,
die funktioniert einfach perfekt. Das ist so witzig. Und dann hat man sehr viel aneinander geschnittenes Gunplay gesehen, dann nenne ich es jetzt mal so. Also das, was Fallout eigentlich ausmacht, erkunden, reden, mit Charakteren interagieren, das haben sie sich diesmal komplett gespart. Sie haben nur gezeigt, wie du durch die Landschaft läufst, durch Gebäude läufst, durch Anlagen läufst und einfach ballerst. Sie haben halt versucht so zu zeigen, so einerseits kannst du sehr actionorientiert vorgehen, indem du einfach wirklich schießt wie ein Shooter und dann zwischendurch hat er immer wieder angehalten und dann eben dieses Wettsystem aktiviert, hat die ganzen Waffen, hat sehr viele Waffen, unterschiedliche Waffen gezeigt, wie die reagieren. Das kam mir so ein bisschen vor wie so eine Verkaufsdemonstration für Waffenhersteller in Fallout 4. Das hätte auch so ein Promo-Video sein können für Vault-Tec oder so. Das war ein bisschen schade, weil das für mich nicht das ausmacht, was Fallout 4 eigentlich auszeichnet.
Gut, aber es sah trotzdem...
Es sah gut aus.
Es sah echt gut aus, ja. Also ich weiß nicht, was da bei diesem ersten Trailer schiefgegangen ist, weil da sah der Trailer wirklich schlechter oder optisch langweiliger aus als das fertige Spiel. Also normalerweise ist ja immer das Gegenteil der Fall. Aber da war es wirklich so, dass ich mir gedacht habe, hey, schaut super aus. Deutlich, also natürlich, logischerweise, es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, aber deutlich was draufgelegt auf Fallout und New Vegas und so, einfach so Fallout 3 und New Vegas.
Also, ich finde, es hat grafisch genau den richtigen Stil gehabt und vor allem erkennst du es halt sofort als Fallout-Spiel wieder.
Ja.
Also die ganzen Elemente sind aber eben auch so zart verbessert, eben mit diesem Pip-Boy und was ich auch sehr charmant fand, war dieses Perk-System. Diese Perks hast du ja früher innerhalb des Pip-Boys ausgewählt.
Ja.
Und die hatten auch diesen Chrom-Look. Also nicht Chrom, wie heißen die? Monochrom-Monitore. Ja, Monochrom-Look. Und diesmal hast du quasi so eine Faltkarte, wo alle, wie viel waren es, 150
also Perks aufgeführt. Unendlich viele, ja.
Du hast quasi wie so einen Sammelbogen aus so einem Apotheken-Rundschau-Heft oder sowas. Ja. Ja. So ein Werbeposter von Medizini, genau. Und dann hast du wie so Aufkleber. Du hast so eine linierte Markierung von dem Perk. Und wenn du diesen Perk auswählst, zum Beispiel eben, dass deine Kills besonders bloody sind oder dass du Leute überreden kannst, dann klebt da so ein Männchen, so ein Vault Boy hin. Und das sah echt witzig aus. Also sah echt total charmant aus mit kleinen Animationen und so. Also sehr viel Liebe zum Detail. Man merkt, dass sie da jahrelang schon dran gearbeitet haben. Gut, richtig idiotisch war die Szene mit dem Hund. Er kam in so ein, ja, ich glaube, es war so eine Apotheke oder sowas. Und dann sagt er, Hund, schau mal, ob du was Brauchbares findest. Und der Hund, wuff, wuff, und ist losmarschiert und hat Loot eingesammelt.
Ja.
Und der Hund überlebt einen Atomschlag. Also der Hund hat so Monster angegriffen und du hast mit so einem Fatboy draufgeschossen und der Hund kam dann wieder zurück aus dieser Dunstwolke.
Ja, ich glaube, du kannst den nicht umbringen.
Du kannst den nicht umbringen, ja, aber da hat es gebrochen so an diesen zwei Stellen.
Ja, gut, klar. Aber das ist dann halt eher die Spielmechanik, die dann da übernimmt.
Ja, genau.
Gut, du hast noch Star Wars Battlefront, da bin ich ein bisschen neidisch, in der großen Präsentation gesehen. Ich habe da nur bei EA am Stand jetzt noch so ein bisschen diese Koop-Part anspielen können.
Dann haben wir alle drei Modi gesehen. Es gibt drei Modi hier auf der Gamescom.
Ja.
Den, was du gesehen hast, jetzt beim Sony-Stand war das gerade.
Nee, das war hier bei EA.
Ah, okay. Da spielt man eine Koop-Mission.
Genau.
Ja, so Splitscreen.
Und es ist so klassisches, wie heißt das mit den Wellen?
Horde-Modus.
Horde-Modus. Also sprich, du siehst dann halt angezeigt, okay, jetzt kommen irgendwie 10 Stormtrooper. Und in der nächsten Welle kommen dann halt irgendwie 10 und ein AT-ST.
Du bist in so einem Canyon oder
so. Du bist in so einem Canyon, ja, genau. Und du ballerst halt da ein bisschen rum. Das hat jetzt Spaß gemacht. Spielerisch war das irgendwie jetzt nicht überragend. Also, ein bisschen was ist das falsche Wortwahl. Es war cool, aber jetzt auch nichts Besonderes. Aber es schaut echt so unverdammt gut aus. Unverschämt. Wo man sich echt mal denkt, okay, Respekt, EA hat wirklich mal im Trailer gezeigt, wie das Spiel aussieht. Und es schaut jetzt auch wirklich. Und es läuft auf der PS4. Also, das hat mich wirklich gewundert. Dieses Fotogrammetrie ist wirklich eine hammergeile Grafik-Sache.
Der Heilsbringer der Branche.
Nein, es schaut doch wirklich gut aus. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Die einzelne Textur schaut gar nicht so toll aus, wenn du sie mal im Detail anschaust. Ja. Aber diese Bildkomposition und wie sie da mit Filtern arbeiten und wie diese Objekte, wie die halt ausschauen, die schauen halt nicht einfach aus wie so Polygonenobjekte, die da platziert worden sind, sondern die schauen halt aus wie echte Felsen. Und ich bin grafisch von dem, was ich gesehen habe, sehr, sehr, sehr begeistert.
Ja. Der andere Modus ist, den ich bei der EA-Präsentation angesprochen hatte, ist quasi X-Wing gegen TIE Fighter. Da waren wir in einem großen Raum mit 20 Leuten und haben 10 Leute X-Wing gegen 10 Leute TIE Fighter gespielt und ab und zu kam ein Millennium Falke so durch. Also wirklich so dieses Dogfight, was ich gestern gesagt habe. Ich möchte mein Motto so ein bisschen zurücknehmen. Ich habe ja gesagt, das würde mir fast schon als Spiel reichen. So ganz so ist es nicht, aber es ist ein schöner Modus. Ja? Also es macht Spaß, mit einem X-Wing gegen die TIE Fighter zu ballern. Ist sehr, sehr schnell und kannst dann mit dem linken Analogstick gibst du dann Schub. Oder du nimmst Schub raus, dann bist du leichter zu treffen, aber hast mehr Wucht in den Schüssen. Kannst also so ein bisschen taktieren. Hast mit dem Digi-Kreuz, kannst du Ausweichmanöver machen. Also sehr, sehr gelenkig fühlst du dich da als TIE Fighter oder als X-Wing. Macht Spaß und dann auch geil, wenn du halt in so einem Trupp irgendwie gemeinsam so einen Millennium Falcon runterbringst. Und sehr cool. Aber ich glaube, so der Kern des Spiels ist dann wirklich dieses eher Battlefieldigere. Den habe ich heute in der Halle am PC gespielt. Mit einer Riesenmenge an Leuten. Also ich glaube, es ist so eine Station, wo 64 Leute gleichzeitig spielen. War der Hammer.
War das dieses Frostlevel auf dem Schneeding dann?
Ja, genau. Also so Schnee mit diesen Walkern.
Ja, oh, das ist ja geil.
Das sieht richtig geil aus und macht auch total Spaß. Also die Walker laufen automatisch und deine Mission ist halt quasi, die zum Ziel zu bringen und die Rebellen versuchen das eben vor zu stoppen, indem sie halt so Geschütztürme einnehmen und so weiter.
Okay, also da gibt es quasi so Gleitschutz. Der
Typ hat mir gesagt, von da ist so eine Mischung aus Conquest und Rush von Battlefield.
Okay.
Ja. Also so eine Mischung von den beiden.
Also da bin ich weiterhin noch, also nicht nur weil es Star Wars ist, aber auch weiterhin sehr, sehr angetan von.
Es gewinnt echt total durch diese Star Wars Atmosphäre.
Ja.
Allein diese Piu-Piu-Piu-Sounds, die dir um die Ohren fliegen und auch die Spielbarkeit, also es fühlt sich richtig, richtig gut an, da rumzurennen in so einer riesen Truppe und das Ganze in allen Modi, bei dir ja glaube ich wahrscheinlich auch, gibt es so versteckte so Symbole, wenn du die einsammelst, dann kriegst du halt irgendwelche Special Features, also hat man in den Trailern und Vorschauen ja gesehen, dass du dann eben so Perks dir freischaltest und dann als Darth Vader da rumläufst, habe ich jetzt keinen gesehen in dem Spielmodus, aber du konntest dann halt zum Beispiel so Sachen freischalten, dass du halt schwerere Waffen kriegst oder so ein kurzzeitiges Schutzschild dir aufbaust und so weiter und so fort. Richtig cool.
Apropos Sounds, ich wollte ja nochmal bestätigen, was du gestern zu Mirror's Edge gesagt hast. Da habe ich jetzt heute auch mal die Präsentation gesehen. Das schaut wirklich geil aus. Das ist wirklich so genau dieses Mirror's Edge, wie man es halt immer haben wollte, mit noch mehr Wahlmöglichkeiten, offene Welt und jetzt habe ich endlich mal gesehen, wie das dann läuft. Also, dass du im Prinzip einen Wegpunkt festlegst und dann zeigt er dir anhand dieser roten Symbole, wo du da am schnellsten Weg hin kommst. Du musst aber nicht da langlaufen, sondern du kannst im Prinzip ja auch komplett auf einem anderen Weg. Und dann sagst du, ich will aber lieber oben übers Dach klettern, weil ich das jetzt interessanter finde. Also hat mir wirklich gut gefallen, muss ich dir beipflichten zu dem, was du gestern gesagt hast. Und jetzt komme ich nochmal zu diesem Punkt, apropos Sound. Da ist dann in der Mitte der Präsentation ist die Soundkarte abgeraucht. Die hatten schon am Anfang so ein paar Probleme, die haben auch irgendwie ein paar Minuten später angefangen und gesagt, ja, ist irgendwie alles heiß gelaufen hier mit der Soundkarte. Wir versuchen es jetzt aber nochmal und dann ist natürlich prompt in der Mitte der Präsentation ausgefallen. Und dann haben die zwei Entwickler, die das vorgestellt haben, haben dann wirklich diese Soundeffekte so nachgemacht, die da gerade kommen und hatten einen Heidenspaß. Weil die dann halt wirklich sowas wie so, and now you're hearing some footsteps, so it's like tock, 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 oh, there's someone coming, oh no, und sowas, oder so, oh, the door opens, und so. Das haben sie dann alles nachgemacht, das war so witzig. Und am Ende kommt dann so ein Hubschrauber vorbeigeflogen und hat halt wirklich immer so fump, 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 fump Geräusche gemacht. Also, die hatten Spaß, das war so witzig, dass man fast gedacht hätte, es hätte so gehört, dass in der Mitte einfach der Sound ausfällt. Ja. Die haben das wirklich gut gerettet. Sehr witzig, aber da freue ich mich jetzt auch noch mal sehr drauf, weil Mirror's Edge 1 war schon gut und wenn du das jetzt noch mal mit einer offenen Welt hast und selber da noch mal viel mehr entdecken kannst, dann wird das, glaube ich, richtig gut. Also das ist ein schönes Ding. Freue ich mich sehr drauf. Sonst...
War das viel heute?
Ja, heute war es echt viel gelaufen. Bei mir war es viel gelaufen.
Ich hab gestern erst erfahren, dass auf dem iPhone diese Health App ist, mit der man gucken kann, der trackt ja automatisch mit, wie viel man läuft. Ich bin die letzten 3 Tage jeweils 13 Kilometer gelaufen. Und es lag nicht nur daran, dass wir zu dieser Star Wars Ausstellung einmal um Köln gelaufen sind, also auch an den anderen
Tagen. Aber das waren ungefähr die Hälfte.
Waren es 13, 14 Kilometer, ja. Also,
ja. Echt, das trackt das automatisch mit, auch wenn man das gar nicht angeschaltet hat. Also das.
Ich habe die einmal aufgemacht und seitdem trackt die wahrscheinlich den nächsten.
Okay. Ja. Was gibt's sonst noch? Haben wir noch irgendwas gesehen, was erwähnenswert ist?
Nee,
für heute ist morgen quasi Freitag. Für uns zumindest wahrscheinlich der letzte Messetag. Oder habt ihr vor, am Samstag nochmal auf die Messe zu gehen?
Ich möchte am Samstag nochmal so ein bisschen nach dem Hörertreffen so reinschauen in, zum Amiga, zu der Flipper-Ecke. Also alles, was nicht so ein Videospiel ist, sondern so diese was sonst noch auf der Gamescom in den Hallen ist, schaue ich mir vielleicht nochmal kurz an.
Ja. Ich habe auch gehört, Samstag soll immer der leerste Tag werden.
Ja.
Da kann man immer nochmal in Ruhe alles anschauen. Gut, dann haben wir es für heute. Und
dann sehen wir uns am Samstag beim Hörertreffen.
Hoffentlich, ja.
Haben wir doch gar nicht drauf hingewiesen. 10 Uhr. Und dann bis morgen.
Das hat auch einer kommentiert, habe ich gesehen gestern. Ja. Er hat gefragt, da kam ich mir dann verarscht vor. Weil
ich habe ihn gefragt, war es Ironie und er so, nein, gar nicht. Also von daher,
ja, alles gut. Okay.
Vielleicht haben wir es zu oft gesagt. Samstag 10 Uhr.
Gut, alles klar. Dann
bis morgen.
Ciao.
Tschüss.